Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Das ist eine ganz außergewöhnliche Charakterleistung meiner Mannschaft. Dafür gebührt ihr den allergrößten Respekt. Das ist aus meiner Sicht nicht hoch genug zu bewerten, dass wir so Fußball spielen, dass wir uns so darauf einlassen. Also das ist schon zeugt von außergewöhnlichem Charakter. Mannschaft dann zusammen vor der Süd, ein sehr emotionaler Moment, der auch zeigt, wie sie gemeinschaftlich und geschlossen damit umgeht und da auch wirklich willens ist und sehr offen damit umgeht. Also ein toller Nachmittag für uns mit einem Bundesliga-Heimsieg, den wir wahrscheinlich eine Weile denken.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ein Bundesliga-Heimsieg, an den Borussia Dortmund-Trainer Thomas Tuchel noch einige Zeit denken wird und vielleicht auch ihr, liebe Hörer, herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nr. 119 zu diesem 29. Bundesligaspieltag. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der @genetzer bei Twitter und natürlich kommen wir auch hier in der Schlusskonferenz nicht an dem vorbei, was unter der Woche passiert ist vor dem Champions League-Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco und den Auswirkungen, die das alles so haben wird. Das werden wir auch hier an dieser Stelle thematisieren, aber auch über die anderen Spiele sprechen. Vorher möchte ich euch aber meine Gäste vorstellen. Zum einen Lars Vollmering bei Twitter @vertigo1610. Er ist Buchautor und hat unter anderem geschrieben 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Und jetzt könnt ihr mal raten, liebe Hörer, was eins unserer Schwerpunktthemen in dieser Sendung sein wird. Hallo Lars.
Hallo und frohe Ostern sozusagen.
Ja, danke, danke. Euch beiden auch. Ich bin umso dankbarer, dass man auch an einem Ostermontag Leute findet, die sich Zeit nehmen, hier mit mir über Bundesliga zu sprechen. Nicht selbstverständlich. Und deshalb geht der Dank auch an Ralf Gunisch. Ihr kennt ihn von der Zone, ihr kennt ihn von Twitter, da ist er der @Felgenralle. Er ist umtriebiger als Philipp Lahm in seinen besten Zeiten. Hallo Ralf.
Moin, hallo.
Das war jetzt natürlich nicht auf deine Twitter-Aktivitäten bezogen. Das ist mir gerade so, während ich es gesagt habe, eingefallen, dass man es auch falsch verstehen könnte. Da will ich dich definitiv nicht mit Philipp Lahm vergleichen auf Twitter.
Gut.
Lass uns über den Bundesligaspieltag sprechen. Ich möchte noch kurz eine Empfehlung loswerden. Es gibt ein neues Tribünengespräch zum Thema Rasenballsport Leipzig. Dort wird unter anderem auch thematisiert, warum der Max immer Raber sagt und warum er in Zukunft auch Raber weitersagen wird. So viel Spoiler darf schon sein. 5 knackige Stunden mit einer wirklich illustren Gästerunde. Viele von euch haben schon reingehört. Diejenigen, die es noch nicht getan haben, nehmt euch die Zeit. Wir haben versucht, das ganze Thema sehr umfassend aufzuklären, beziehungsweise einfach mal zu thematisieren, alles auf den Tisch zu bringen. Und dann könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut eine Meinung bilden über dieses Projekt Red Bull Fußball generell und Rasenballsport Leipzig im Besonderen. Und jetzt, ihr zwei, lasst uns beginnen mit dem Blick auf den Spieltag. Und ich möchte eben zuerst nochmal den Blick unter die Woche werfen. Wir haben den Anschlag auf dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund erlebt, Lars. Das war das dominierende Thema. Das Spiel wurde direkt am Mittwoch wiederholt und logischerweise auch im Vorfeld des Bundesligaspieltags kann man sich natürlich nicht von diesem Thema lösen. Jetzt frage ich mich, inwieweit sollen wir das jetzt in unserer Berichterstattung noch mit einbeziehen, wenn wir über Sportliches sprechen?
Ja, das ist natürlich eine ganz schwere Frage. Ausklammern kann man das nicht. Ich habe ja, als das passiert ist an dem Tag, dann auch, ja, wie wahrscheinlich ganz viele da gebannt und ungläubig und mit sehr viel Wut und auch ja Trauer im Herzen, kann man es, um es mal poetisch auszudrücken, da gesessen und gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da auch getwittert, so nach dem Motto, wie weit ist denn schon gekommen in diesem Land, dass man versucht, eine Fußballmannschaft in die Luft zu jagen. Und ich kann natürlich auch verstehen, wenn dann keiner von den Dortmundern richtig Lust hatte, auch am nächsten Tag nochmal gegen den Ball zu treten. Und dieses ja fast schon geflügelte Wort, the show must go on, ich glaube, Aki Watzke hat das auch nochmal gesagt, das ist natürlich, mag richtig sein und man soll auch diesen Leuten, die dafür verantwortlich sind, den Tätern auch nicht zeigen, dass man sich da irgendwie in die Knie zwingen lässt, aber ein ganz, ganz fader Beigeschmack bleibt auch, aber erwarte bitte jetzt nicht von mir, dass ich das künftig löse oder dass ich dafür Lösungsvorschläge für habe. Es wird eine ganz, ganz schwere Kiste und es wird natürlich Auswirkungen haben. Für mich ist das ganz klar eine Zeitenwende, die wir erlebt haben in dieser Woche.
Wie meinst du das?
Naja, also was das jetzt heißt für die Sicherheitsstandards, was gerade auch so das Abschirmen der Mannschaft angeht und so. Ich kenne das ja bei uns in Wolfsburg, das ist eigentlich eher eine familiäre Atmosphäre. Also man kommt relativ dicht dran, man ist auch den Spielern relativ nah, wenn man das möchte. Richi Rodriguez hat das Spiel gegen Ingolstadt zum Beispiel auch in der Fankurve jetzt verfolgt und so. Und da war dann ein Fanbeauftragter mit dabei, der ihn da durchgeschleust hat und so weiter und so fort. Also das sind alles Sachen, das ist sehr, sehr nahbar. Jetzt ist natürlich Dortmund oder Bayern nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber das wird natürlich Auswirkungen haben. Man wird die Mannschaft noch weiter abschirmen müssen ja letztendlich auch, um solche Sachen auch ausschließen zu können oder eine hundertprozentige Sicherheit, die gibt es ja nicht, wissen wir ja alle, aber man muss natürlich darauf achten, dass man gewisse Standards dann noch einhält, die wahrscheinlich dann im Bereich der Sicherheit nach oben gesetzt werden.
Ralf, rechnest du auch damit, dass das jetzt langfristig solche Auswirkungen haben wird auf die Bundesliga?
Also ich rechne damit, dass die Erkenntnisse, die Ermittlungserkenntnisse sicherlich mit einfließen werden in Sicherheitskonzepte. Das auf jeden Fall, weil es einfach eine Situation ist, die noch nicht in der Form noch nicht da gewesen ist bei einem Bus, in dem Fußballprofis sitzen. Bei Bussen mit Zivilisten ist das leider gang und gäbe auf dieser Welt. Hm. Jetzt waren es Fußballprofis, die betroffen sind. Und das wird halt in die Sicherheitsplanungen wird das sicherlich mit einfließen, weil das jetzt mal was Neues war. So. Und inwiefern und wie intensiv, da werden sich dann andere Leute mit beschäftigen.
Jetzt hast du es ja schon vollkommen richtig gesagt, dass Anschläge auf Zivilisten ausgeübt werden, ist leider überhaupt nichts Neues. Und auch an dem Tag, an dem wir über den Anschlag in Dortmund erschüttert waren, ist es auch in anderen Ebenen der Welt noch viel, viel Schlimmeres passiert. Gleichzeitig ist das aber natürlich etwas Symbolhaftes, wenn es jetzt an unseren Fußball geht und an Prominente. Dementsprechend groß war auch der Aufschrei. Und jetzt hat Lars ja auch schon so ein bisschen die Argumentationslinie mit in seine Betrachtung mit einbezogen, die unter anderem Aki Watzke gefahren ist oder auch unser Innenminister, der gesagt hat, gerade deshalb wäre es jetzt auch wichtig gewesen, dieses Spiel, dieses Champions League Spiel unter der Woche dann zu spielen, um eben quasi dem symbolhaften Anschlag, also denn mehr war als nur ein Symbol, klar, aber es hat einen Grund, dass es auf eine prominente Fußballmannschaft abgezielt hat, um dem wiederum auch ein Symbol entgegenzusetzen. Mhm. Da wird doch das Spieler komplett vergessen.
Wir haben in Deutschland rund 85 Millionen oder 80 Millionen Bundestrainer. Mhm. 14 Tage später haben wir knapp 80 Millionen Finanzminister. Wieder zwei Wochen später haben wir 80 Millionen, was steht an, Filmkritiker, Literaturkritiker und im Prinzip ist jeder der beste Journalist des Landes. So, und jetzt haben wir eine Situation, jetzt fällt jedem ein, dass er ja eine langjährige Ausbildung im Krisensondereinsatzkommando hat und im Prinzip er den richtigen oder er oder sie den richtigen Weg für die Krisenbewältigung kennt, in einer Situation, die wir in dieser Form noch nicht hatten. So, jetzt im Nachhinein ist es natürlich relativ leicht zu sagen, das ist das Richtige, das ist das Falsche, weil am Ende des Tages ist trotzdem jede Aussage falsch, weil wir es einfach noch nicht hatten. Wir haben keine Erfahrung damit. So. Hm. Und jetzt bitte ich nur mal, sich vorzustellen, du bist als Vorstandsvorsitzender, als Trainer, als in irgendeiner Form in einer leitenden Position bei einem Verein, dem gerade das passiert ist. Und jetzt hast du, ich weiß nicht, wie viele Minuten laut UEFA-Statuten, 120 Minuten Zeit, eine Entscheidung zu fällen und musst, grob gesagt, 15 bis 20 Kriterien unter einen Hut bringen. Ja, da sind auch Dinge bei wie Termindruck und, die sind einfach mit dabei, das lässt sich nicht wegwischen. Die Frage ist die Gewichtung für diese Entscheidung. wie gehst du vor? Mit wem sprichst du? Wen fragst du? Fragst du jeden Spieler einzeln? Fragst du den Mannschaftsrat? Fragst du den Kapitän? Fragst du nur den Trainer? Oder fragst du gar keinen und entscheidest für die, weil du nicht unmittelbar im Bus drin gesessen hast? Das sind so viele Fragen, die du in kürzester Zeit beantworten musst. Und es ist unheimlich schwer, da die richtige Antwort zu finden. Was wäre die richtige Antwort gewesen? Da streiten sich unsere Krisenbewältigungsexperten heute noch. Nee, wir spielen nicht. Ja gut, dann kommt der Nächste um die Ecke und sagt, der Terror hat gewonnen. Wir spielen, dann kommt der Nächste und sagt, ja, kannst ja nicht machen, weil so und so. Jeder hat irgendwie so absolut seine Argumente, bei denen man zum großen Teil auch mitgehen kann. Solche Entscheidungen erfordern unheimlich viel Empathie, unheimlich viel Fingerspitzengefühl, aber beurteilen von außen ist immer, Max, das ist immer das Allerleichteste.
Das ist schon völlig klar, aber sollte man dann nicht in solchen Situationen auf diejenigen hören, die die meiste Erfahrung damit haben? Und ich habe mich in meinem Leben schon ein bisschen mit Traumaforschung beschäftigt. Ich bin weit davon entfernt, irgendwie Psychologiestudent zu sein, aber ich habe jetzt auch im Nachgang gelesen und habe auch noch mal mit ein paar Leuten gesprochen, die mit traumatischer Verarbeitung, also Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen zu tun haben, die eben ausgebildete Psychologen sind. Und alle haben dasselbe gesagt, nämlich man braucht eine Phase der Ruhe. Das muss jetzt nicht unbedingt körperlich Ruhe sein, weil oft kann man gar nicht schlafen, aber man muss quasi sowohl Körper als auch Geist die Möglichkeit geben, sich ja fallen zu lassen in alle Richtungen. Da verarbeitet jeder auch anders und dann beginnt erst nach so einer ersten Schockphase die eigentliche Verarbeitung von so etwas. Und ich frage mich, ich gebe dir ja völlig recht, dass da viele Dinge mit rein spielen und ich gebe dir auch recht, dass es jetzt sehr einfach wäre, wenn wir hier richten über Aki Watzke, über die UEFA oder über wen auch immer. Aber das Wichtige ist ja eigentlich, in dem Moment sind die Opfer eines solchen Anschlags. Und dann könnte man doch einfach vielleicht für die Zukunft sich vornehmen, okay, dann halten wir uns ganz, ganz eng an den Rat von Leuten, die da ihre Profession drin haben, nämlich Traumapsychologen.
Grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, auf Menschen zu hören, die etwas gelernt haben, also die oder in einer Sache Erfahrung haben und die Dinge vielleicht kennen. So, im Umkehrschluss heißt das ja, dass wir Borussia Dortmund eine Zeit lang aus dem Spielbetrieb nehmen.
Ja, dann ist das halt so.
Nein, das war jetzt völlig, also, das war okay. Einfach nur fürs Verständnis.
Ja.
Okay. Ich freue mich auf die Reaktion. Auch das, wertfrei.
Ja. Ja, klar, bin ich auch bei dir. Das ist mir schon völlig klar. Aber ich meine, wenn wir jetzt überlegen, was wir quasi fürs Nächste...
Ganz kurz, kein Spiel dieser Welt ist wichtiger als der Einzelne, als ein einzelner Mensch, als diese Erlebnisse, diese Gefühle, diese Schocks, wie auch immer. Nur gehen auch viele oder geht jeder natürlich auch ganz, ganz individuell mit dieser Geschichte um.
Ja.
Und da gehe ich fast so weit und sage, diesen richtigen Weg, diesen 100% richtigen Weg gibt es nicht.
Ja, da hast du ja wahrscheinlich auch recht, gerade weiß, gerade Traumabewältigung ist was höchst Individuelles. Das hat auch Thomas Tuchel dann im Nachgang und dann auch in Vorbereitung auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt gesagt, dass jeder das anders verarbeitet und jeder deswegen auch seinen individuellen Weg gehen muss, damit fertig zu werden, eben unterstützt durch ihn, durch Psychologen und so weiter. Stellt sich für mich die Frage, Lars, mit der ich ein bisschen in dieses Segment reingegangen bin, inwiefern sollen wir das thematisieren? Ich finde, für die Betrachtung des Spiels gegen Eintracht Frankfurt kannst du das nicht außen vor lassen, weil es einfach noch zu frisch ist, die Eindrücke, und weil auch alle Aussagen der Beteiligten, und vielleicht sollte man auf die dann am meisten hören, dahin deuten, dass die sagen, nee, das hat uns einfach ganz krass noch beeinträchtigt. Und trotzdem werden wir jetzt ja auch gleich über dieses Spiel sprechen und werden es sportlich einordnen, und dann wird es ein Rückspiel gegen Monaco geben, und dann, es geht ja jetzt weiter, immer weiter. Im Drei-Tages-Rhythmus. Und irgendwann wird dieses Anschlagsthema gar keine Bedeutung mehr haben. Und vielleicht ist das auch richtig.
Weißt das glaube ich, ehrlich gesagt gar nicht, dass das wenig oder kaum Bedeutung hat oder haben wird. Wir werden da vielleicht auch beim Nordderby nochmal drauf kommen, wo da noch ein paar Idioten auch meinten, den Bus attackieren zu müssen. Wir werden bei ähnlichen Vorkommnissen, also das wird uns auf Dauer, und damit mit Dauer meine ich jetzt nicht nur bis zum Ende der Saison beschäftigen, sondern immer, wo ein Mannschaftsbus langfährt, wo immer vielleicht ein Stein fliegt oder sonst irgendwas, wird das Bild Dortmund im Hinterkopf sein. Das ist völlig normal, glaube ich. Und du hast eben gerade einen ganz interessanten Satz gesagt, nämlich, was wäre, wenn wir Borussia Dortmund einfach mal aus dem Spielbetrieb rausgenommen hätten? So. Dann, klar, die Reaktionen wären auch sehr interessant gewesen, da bin ich vollkommen bei Ralf, wie das letztendlich überhaupt zu bewerkstelligen wäre und so weiter und so fort. Aber im Grunde reden wir ja von einer, ja, sag ich mal so, einer Situation, die auf der emotionalen Ebene bei den Spielern fast ja auch schon an Wettbewerbsverzerrung grenzt, weil die können sich nicht so vorbereiten wie auf ein normales Spiel. Genauso wie damals, wenn man, der Vergleich hinkt natürlich, aber ich rede jetzt mal von Mannschaften in emotionalen Ausnahmesituationen, nach dem Tod von Robert Enke, nach dem Tod von Junior Malanda bei uns, gut, da ist die Mannschaft erst ins Trainingslager gegangen und so weiter und so fort, aber wo eine Mannschaft von einem sehr, sehr sehr, sehr starken Schicksalsschlag getroffen wird. Mhm. Das hat natürlich Einfluss und dem muss man auch letztendlich Rechnung tragen. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist offensichtlich, Thomas Tuchel hat zwar gesagt, man hat uns nicht gefragt, als man das Spiel gegen Monaco angesetzt hat, aber letztendlich, wenn ich nicht spielen kann, dann kann ich nicht spielen. Dann hätte jeder einzelne Spieler sagen können, ich nicht, und dann wäre die Mannschaft nicht angetreten. Dass diese Möglichkeit hätte es auch gegeben. Also ist ja keiner da, da wäre ja nicht Herr Watzke hingegangen oder die UEFA oder sonst wer und hätte die mit der Knute auf den Platz gezwungen. Man hat gesagt, pass auf, ich kann nicht spielen, und jeder hätte das verstanden, nicht nur in diesem Land, sondern ich glaube auch weltweit, dass das halt nicht gegangen wäre. Und dann hätte man sich etwas anderes ausdenken müssen, und letztendlich wären diese Leute mit sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, damit meine ich jetzt nicht die Spieler, sondern die Funktionäre, sich dann entsprechend was einfallen zu lassen. Und das wäre aus meiner Sicht dann auch der richtige Weg gewesen. Entscheiden sich aber die Spieler, warum auch immer, wir laufen auf und wir spielen das Spiel, dann muss ich gucken, dass ich, ja, dann bin ich offensichtlich in der Lage zu spielen, und dann muss ich das auf dem Platz auch dann zeigen und vielleicht auch ausblenden. Vielleicht ist auch die beste Ablenkung, wie gesagt, ich war noch nie in so einer Situation, aber das ist dann der Punkt, okay, jetzt haben wir A oder B gesagt, jetzt haben wir B gesagt, gut, dann müssen wir es jetzt auch durchziehen.
Ja.
Und das Gleiche gilt übrigens auch für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, weil genau. Ich glaube, Marcel Schmelzer hat ja auch gesagt, es war irgendwie nicht anders als vorher. Dass das natürlich noch im Hinterkopf rumspukt, und das hat dann natürlich auch Einflüsse. Und wenn man dann, vielleicht ist das jetzt auch die ideale Überleitung, dann machen wir aufs Sportliche. Vielleicht hat dann ja der frühe Treffer von Marco Reus dazu beigetragen, das Ganze in eine für Borussia Dortmund emotional positive Richtung dann zu lenken in dem Moment.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Vor allem, weil Alltag da wiederum in der Bewältigung von solchen psychologischen Schockerlebnissen auch eine wichtige Rolle spielt. Das sagt eben auch die Forschung, dass du eben nach so einer Phase, in der man sich quasi bewusst rausnehmen sollte aus dem Alltag, weil der Kopf sowieso nicht in der Lage ist, mit dem Alltag in dieser Form klarzukommen, dann braucht man den Alltag auch als klare Struktur. Aber jetzt, bevor ich jetzt dann hier auch Laien psychologisiere, lasst uns wirklich auf das Spiel gucken. Du hast mit Marco Reus und seinem Treffer schon eine wichtige Geschichte dieses Spiels angesprochen. Zum einen, dass Marco Reus spielen konnte, und dann, dass man auch so früh in Führung ging konnte. Insgesamt auch ein deutliches 3:1 über Eintracht Frankfurt, Ralf. Wie hast du denn Borussia Dortmund in dem Spiel erlebt? Und wenn wir jetzt mal versuchen, uns auf das Sportliche zu konzentrieren, welche Lehren können wir dann aus diesem Spiel mitnehmen?
Dass Sokrates ein Führungsspieler ist, wie man ihn sich als Trainer nur wünschen kann. Zum einen, und zum anderen, ja, ich fand's beeindruckend. Also ich fand's wirklich beeindruckend, wie mit welcher Energie Dortmund gespielt hat. Ich will nicht sagen, dass es spielerisch es war jetzt nicht das Allerbeste, was die Dortmunder zeigen können, aber das war schon recht ordentlich. Aber für mich war einfach die Energie, die dahinter steckte an diesem Tag, das Entscheidende auf Dortmunder Seite.
Da ist ja auch das 2:1 von Sokrates so ein bisschen das beste Symbol für.
Richtig,
ja. Mit 107 km/h einfach in den linken Winkel abgezogen. Vor allem vorher trifft er die Entscheidung. Alle Spieler waren zugestellt. Er hatte vor sich aber viel freie Bahn und dann hat er einfach auch den Mut gehabt, da nach vorne zu gehen, kommt dann letztlich 18 Meter dann vorm Tor zum Schuss. Da muss ich die Eintracht in der Nachbetrachtung fragen lassen, wie das eigentlich so genau vonstatten ging, auch wenn Sokrates ein bisschen Glück auch hatte bei diesem Dribbling, aber dann einfach Herz in beide Hände genommen und ab in den Winkel.
Ja, das super. Abwehrverhalten beim Dribbling von Sokrates, ich glaube, das wird sich Kovac auf Video anschauen und seinen Jungs vorspielen, denn das war puh, ja.
Ja, ich würde ja. Das auch gar nicht, ich würde, um da mal von der Seite nochmal reinzugrätschen, wie es ja Sokrates immer gerne mal macht, ich würde das gar nicht so hochhängen. Klar, das sieht jetzt in einer Nachbetrachtung aus wie der pure Wille und der wuchtet das Ding da oben links rein. Letztendlich ist es so, man kann von einem, oder sagen wir mal so, das Besondere an dieser Situation ist, dass es ausgerechnet von ihm kam, weil er, was solche Aktionen in der Offensive angeht, ja bisher nicht großartig in Erscheinung getreten ist, glaube, seit er überhaupt in Dortmund spielt. Jetzt macht er mal einen kleinen Schlenker, lässt einen aussteigen und jagt das Ding oben links rein und so weiter. Das, ich zitiere da gern Thomas Tuchel, der sagt, dass wenn der Sokrates das macht, landet der Ball entweder beim Einwurf oder auch im Tor. Ja, also das ist, ich erwarte von einem Innenverteidiger dieser Prägung, eben gerade ist ja gesagt worden, alle waren zugestellt, er wusste nichts zu machen, dann geht er alleine, bleibt er hängen und läuft in Konter, dann ist er wahrscheinlich der Depp vor dem Herrn. So hat er eine gute Aktion gemacht und das Ding hat funktioniert. Und das war, ich will jetzt nicht sagen, blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn, aber so in die Richtung ist jetzt nicht, dass ich Sokrates als neuen Offensivgott hier feiern würde. Das Tor war natürlich überragend gemacht. Aber es ist halt auch besonders, weil er halt sowas in der Form, glaube ich, noch nie gemacht hat. Und das sollte man in der Bewertung vielleicht auch mit einfließen lassen.
Ja gut, besondere Situationen erfordern nun mal besondere Maßnahmen.
So sieht das aus. Da hast du
Sowas machst du trotzdem nicht, wenn du nicht ein gewisses Naturell in dir hast. Und ich denke, wir sind uns einig, dass Sokrates ein Spieler ist, der sich nicht scheut, Gesicht zu zeigen, der vorne weggeht, der da doch sehr, sehr präsent ist einfach. Und in der Situation kam einfach vieles zusammen. Es passte sehr viel. Und ja, es war auch ein schönes Tor. Und ein wichtiges Tor. Ich meine, wir dürfen das von Fabian dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Das waren zwei schöne Buden.
Absolut. Ja, die wirst du dann irgendwann jetzt demnächst Samstag wieder in der Sportschau sehen, wenn wieder gewählt werden darf.
Ja.
Für Tor des Monats. Das glaube ich auch.
Ja, wichtig da auch dann für Dortmund zurückzukommen nach dem Ausgleich, denn da hatte Eintracht eine gute Phase und man war sich nicht so ganz sicher, wackelt die Dortmunder Stabilität. Und gleichzeitig finde ich, Ralf, du als ehemaliger Verteidiger, da hole ich mir jetzt deine Expertenmeinung mit ran, aber die Eintracht hat das Spiel auch nicht in der Offensive verloren, wie so viele Spiele der letzten Wochen, wo man sagen kann, hätten sie einfach mal ihre Chancen gemacht, sondern dieses Spiel eindeutig in der Defensive, denn auch beim 1:0 durch Marco Reus bleibt einer der Verteidiger einfach stehen, weil er sieht, Reus steht ursprünglich im Abseits und Dortmund spielt einfach weiter. Nur so kommt es zustande, dass Radetzky dann gegen Pulisic ins 1-gegen-1 gehen muss und dann wiederum der Pass auf Reus, der dann eben nicht mehr im Abseits steht, kommen kann.
Ja, im Prinzip hast du es wunderbar zusammengefasst. Dortmund hat auch oder insgesamt bis auf, ich sag mal, eine Phase so Mitte erster Halbzeit haben sie eigentlich gut nach vorne gespielt und die Frankfurter Defensive war halt nicht so auf der Höhe, das konsequent zu stoppen. Mhm. So waren in den Zweikämpfen waren sie halt auch jetzt in Summe etwas unterlegen, sowohl am Boden wie auch in der Luft. Und das Abwehrverhalten, du hast es jetzt bei dem Tor angesprochen, wie ich habe es angesprochen beim 2:1 von Sokrates, das war schon, weil ich glaube, er läuft da durch vier Leute durch und der letzte, das war, Moment, wie heißt der junge Mann?
Marcinovic?
Nee, es war Ordones. Mhm. beziehungsweise Ordóñez Valdés, ich weiß jetzt nicht, was sein Rufname ist, der sich da doch ja durch so einen kleinen Hüftwackler von Sokratis, der, und da gebe ich Lars natürlich recht, nicht bekannt für hervorragende Soli.
Filigranität.
Ja, oder Filigranität, hat sich da einfach viel zu leicht austanzen lassen und
aber ja. jetzt sag mal, Jungs, wir sind da ein bisschen gerade ein bisschen so nonchalant drüber weggegangen. Vielleicht stehe ich damit auch alleine da, aber für mich ist das erste Tor, Marco Reus ist für mich abseits. Das ist, er hebt zwar wunderbar die Arme, als ob er gerade nochmal was Österliches in der Kirche zu erledigen hätte, aber das, was daraus folgt, nämlich er steht dem Abwehrspieler im Weg, er steht dem Torwart auch im Sichtfeld, der Torwart geht dann, wie du richtig beschrieben hast, Ralf, was dann auf den Stürmer, und das ist für mich keine neue Spielsituation. Reus hat dadurch sich einen Vorteil verschafft, dass er im Abseits steht und hat diesen anderthalb Meter Vorsprung und steht dann frei und kann dann den Ball sehr, sehr schön natürlich mit der Hacke vollenden. Aber ich finde das schwierig.
Ich hab's mir gerade noch mal bei hier im Internet angeschaut und nein.
Ist kein Abseits für dich?
Nein, kein Abseits. Ich kann dir auch sagen, warum. Wenn du dir die Szene, ich meine, du kannst ja jetzt parallel.
Ich habe sie im Kopf.
Ja, schau sie dir aber noch mal an und achte mal auf in dem Fall die Nummer 29. Und da wären wir wieder bei dem Kollegen Ordóñez Valdés. Achte mal auf sein Verhalten. Der hat nichts mit Reus zu tun. Der bleibt einfach nur stehen, weil er abschaltet.
Genau.
Ja, aber er nutzt trotzdem den Vorteil Marco Reus, um sich dann in Position zu bringen, weil er im Abseits vorher stand und dann ja, quasi zwei Sekunden später das Ding zu machen. Ich finde das sehr, sehr schwer. Also ich hätte mich aufgeregt als Frankfurter, ehrlich gesagt.
Ist eine völlig legitime Vorgehensweise. Es gibt Trainer, die trainieren, dass, wenn sie schnelle Außenspieler haben, dass sie ihren zentralen Stürmer 5 Meter ins Abseits stellen, den Ball nach außen auf die schnellen Außen spielen lassen und der dann mit dem Querpass sofort den Stürmer anspielt, der dann naturgemäß völlig frei im Zentrum steht, weil die Abwehrspieler natürlich 5 Meter Rückstand haben.
Ja, das verstehe
ich auch. Und das ist legitim.
So spielen wir ja in Wolfsburg zum Teil auch mit Mario Gomez, der auch gerne mal weiter nach vorne läuft. Aber in dem Fall war das eben nicht 30 Meter über außen gespielt und in der Mitte steht er frei, sondern es waren 2 Meter oder 3 Meter. Ja, also das war ja, also er hat ja quasi den Ball passieren lassen und den Pulisic, dass er da sozusagen fast ins Freisperren gekommen wäre beim Basketball, ja, weil er da stand. Aber wie gesagt, ist nur so ein Gedanke. Letztendlich unterm Strich hat der Borussia Dortmund das Spiel auch verdient gewonnen. Knackpunkt waren ja da irgendwie 63% Zweikampfquote und dass die Frankfurter auch eine ganz, ganz bescheidene Passquote von 62% nur hatten. Da ging ja von allen Pässen her, ging ja fast alles auch zum Gegner. Da kannst du natürlich in Dortmund nicht bestehen. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Da fällt das Abseitstor jetzt nicht so ins Gewicht unterm Strich, glaube ich.
Jetzt warst du leider gerade nur sehr abgehackt zu hören, aber bei der grundsätzlichen Bewertung, glaube ich, sind wir uns ja auch eh einig und die angesprochene Zweikampf- und Passquote sind zwei Statistiken, die in dem Spiel auch auf jeden Fall etwas wiedergeben, was man auf dem Platz sehen konnte. Wenn wir uns auf die Tabelle beschränken, dann sehen wir Borussia Dortmund jetzt Tabellenplatz 4 weiterhin, 53 Punkte, ein Punkt Rückstand auf Tabellenplatz 3 und schon 8 auf Tabellenplatz 2 und für die Eintracht geht es langsam immer weiter runter, jetzt schon Tabellenplatz 10 mit 38 Punkten. Es kommt jetzt ein Heimspiel für die Eintracht gegen den FC Augsburg. Das sollte gewonnen werden, wenn man gewisse kritische Stimmen jetzt erstmal nicht mehr hören möchte in Frankfurt. Und lasst uns doch mal auf das nächst interessante Spiel dieses Spieltags gucken, das auch
mit. Ich wollte ja noch eine Frage stellen.
Ja, dann.
Ich wollte nur fragen, ist Frankfurt das neue Hertha?
Schöne Frage, ja. Kann man drauf kommen. Aber ich erinnere an die eine Saison auch, dass sie fast, als sie abgestiegen sind, da hatte man ja auch eine grandiose Hinrunde gespielt mit Skibbe. Glaube ich, diese Skibbe-Saison. Und dann ging es auch radikal nach unten, wenn du dich erinnerst.
Ja, aber gut, ja, nächstes Spiel.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass da manche Frankfurt-Fans eine Gänsehaut bekommen, wenn du sowas fragst, Ralf.
Aber es ist ja durchaus vergleichbar. Ich meine, ja. Die Hertha letztes Jahr ja auch eine mehr als ordentliche Hinrunde eigentlich gespielt. Und im Laufe der Rückrunde ging so ein bisschen die Puste aus. Und ja.
Für mich ist das aber auch folgerichtig, glaube ich, weil wo kommt Frankfurt her? Frankfurt ist hat gerade so die Relegation überlebt, ja. So, dann hat Kovac es geschafft, sie unwahrscheinlich zu stabilisieren. Und dann fängt eine Mannschaft, glaube ich, an nachzudenken, wenn es tatsächlich ein bisschen was geht. Das Umfeld wird wieder ein bisschen forscher und fordert und so weiter und so fort. Und irgendwann schafft man es dann halt nicht mehr, die gesetzten Erwartungen zu erfüllen und hat dann die entsprechende Schwächephase. Und das kann natürlich dann auch mit der Grund dafür sein, dass bei der Eintracht nicht mehr so rund läuft, wie es mal gelaufen ist. Vor allen Dingen in der Hinrunde.
Ja, vor allem, ich möchte euch eine Zahl an den Kopf werfen, in die Ohren werfen. 7. Das sind die erzielten Tore in den bisherigen 12 Rückrundenspielen. Und das ist auch das Wesentliche, was sich verändert hat im Vergleich zur Hinrunde. Defensiv auch nicht mehr ganz so stabil, da jetzt auch schon mehr Tore gefangen als in der Hinrunde und es sind ja noch ein paar Spiele zu gehen. Aber mit 7 erzielten Toren, sogar Darmstadt hat 10 Tore erzielt in 12 Spielen. Ja. Und da kann man dir dann auch gar nicht so sehr widersprechen, Ralf. Auch wenn die Gründe, glaube ich, bei der Eintracht leicht anders liegen als bei Hertha damals. Es hat auch mit Personalsorgen zu tun und man musste recht viel durchwechseln, aber auch mit vielen Undiszipliniertheiten, auch wenn das Eintracht Frankfurt-Fans nicht so gerne hören können, weil sie schon so oft gehört haben in dieser Saison. Da kommt einiges zusammen, aber so ganz widersprechen kann man dir nicht. Aber wir wollen auch über die Champions League sprechen und nicht nur über Eintracht Frankfurt. Und wir hatten da ein locker flockiges 5:3, Ralf, und zwar zwischen Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim dadurch weiter auf Tabellenplatz 3 mit 54 Punkten, wie gerade eben schon genannt. Wir haben alles gesehen, Tore, Chancen, Schiedsrichterfehlentscheidungen. Warum war denn das Spiel gar so wild? Haben wir hier schwache Abwehrreihen gesehen oder besonders starke Offensiven? Beides oder vielleicht auch einfach so ein Spiel, was halt mal mit drin ist in so ganz, ganz vielen Bundesligaspielen an 34 Spieltagen?
Spontan würde ich auf Letztes gehen, da Hoffenheim ja schon eine Mannschaft ist, die, ja, ich will jetzt nicht sagen, frisch, fromm, fröhlich, frei nach vorne spielt. Also dafür ist zu viel Konzentration auch und zu viel Qualität natürlich in der Defensive. Aber schon eine eher offensiv geprägte Spielanlage. Gladbach im Gegenzug natürlich auch mit dem einen oder anderen guten Fußballer vorne drin. Und deswegen, ja, war das mehr so ein offener Schlagabtausch, klingt schon wieder fast zu negativ für die Defensivreihen, aber die Visiere waren hochgeklappt und Fokus aufs Tore schießen.
Hat man ja auch schon der Aufstellung von Hoffenheim angemerkt, mit Kramaric, Wagner und Scholloi, der dann natürlich auch 2 Tore macht, die ersten beiden, zum zwischenzeitlichen 2:0. Das hörte sich sehr offensiv an und war es dann ja auch. Wer mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, war Kerem Demir bei.
Der hat die Frage geht an mich, oder?
war das eine Frage?
Es war ja nicht mal eine Frage. Ich dachte, wir spielen uns die Bälle jetzt so hin und her wie Hoffenheim, aber offenbar sind wir da noch nicht warm genug gespielt. Oder ich muss meine Pässe klarer kennzeichnen. Ich gebe es dazu.
Ja, ich nehme den Ball gerne auf, ja, sehr gut. Was das angeht. Also erstmal ganz, ganz wertneutral gesagt, wegen solcher Spiele gehen wir doch ins Stadion, oder nicht? Also da ist dann auch relativ Wurst, ob da jetzt die Abwehrreihen gut, der Sturm schlecht oder sonst was war. Unterm Strich steht da ein geiles 5:3, tolle Tore, Diskussionsbedarf und so weiter. Was will man mehr? Also so ein Spiel ist Werbung für die Bundesliga. Ganz klare Kiste. Wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, muss man sagen, Hoffenheim hat halt mittlerweile die Qualität, auch solche Spielverläufe, weil das ist ja alles andere als günstig für die Kollegen da gelaufen, dann so wegzustecken und dann entsprechend zu reagieren. Und den Spieler Demir bei, den du gerade erwähnt hast, mal aufzugreifen, für mich ist das auch mal jetzt mal langsam einer für höhere Weihen. Also der hat mir schon beim Spiel in Wolfsburg sehr, sehr gut gefallen, als ich dann gesehen hatte tatsächlich. Und das scheint tatsächlich auch die Form jetzt langsam auch so zu konserviert zu haben, dass er es dauerhaft abrufen kann. Und wie gesagt, ich bin sehr, 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 sehr begeistert von diesem Spieler, muss ich sagen.
Das ist die Fortuna-Ausbildung.
Ja, was auch immer. Aber wo es letztendlich herkommt. Aber klar, man sieht, das Spielsystem von Nagelsmann kommt ihm auch unwahrscheinlich entgegen. Und das ist natürlich auch auf Attacke ausgelegt, die ganze Geschichte. Und es macht halt einfach Spaß. Also klar, Hoffenheim wird immer ein bisschen auch kritisch beäugt aufgrund auch des Finanzierungsmodells. Aber diese Mannschaft, das muss man ganz klar sagen, in dieser Saison ist eine absolute Bereicherung für die Liga. Und es macht da sehr, 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 sehr häufig Spaß, dazu zu gucken.
Bei dem hierbei bin ich auch gespannt, wann er in der türkischen Nationalmannschaft zu sehen ist. Hat bisher nur in den Jugendmannschaften der Türkei mitspielen dürfen. Das kann man sich jetzt, wenn man sich die jetzigen Leistungen anguckt, gar nicht mehr so wirklich vorstellen. Unfassbar viel gelaufen, Passquote 90%, 3 Chancen kreiert, 3 Schüsse selber abgegeben, 2-mal getroffen.
Ja, muss der Yogi mal was machen langsam.
Wenn er noch spielberechtigt ist für die deutsche Nationalmannschaft, ich glaube, ja. Denn er hat in den U-Mannschaften der Türkei gespielt, wenn er das denn überhaupt möchte. Vielleicht sollten wir da auch erstmal den Spieler fragen. Aber auch sehr stark, Andrej Kamaric, bei dem haut mich die Passquote jedes Mal um 94%, und es ist nicht so, dass er nur 3 Pässe gespielt hätte, sondern insgesamt 31 Pässe. Das heißt, er ist auch wahnsinnig stark darin, einen Ball zu verteilen. Hat er auch diesmal ein bisschen zurückgezogener gespielt. Warum seufzt du da so?
Ach, es ist eine sehr gute Quote. Mir fällt halt nur immer ein, Leute, gerade Passquoten, ne? Ey, haben wir Zeit für einen ganz kurzen Exkurs? Der eine oder andere wird die Story wahrscheinlich kennen, aber nur um mal.
Ich glaube, du hast sie auch schon mal erzählt im Rasenfunk, aber erzähl sie gerne nochmal, weil wir haben viele Hörer seitdem wieder dazu gewonnen. Deswegen ja.
Ja, mein Lieblingsbeispiel gegen Jan Regensburg. Ralf Gunesch, wie viel Pässe hat Kramaric gespielt?
31.
Was sagtest du? 31.
Also er hatte 2 Fehlpässe, so wie du.
Ich hatte 51 Pässe gespielt. 50 angekommen. Das ist eine Passquote von 98%. Würde man jetzt, wenn man die Zahl liest, sagt man, ganz ordentliches Spiel. So. Der eine Fehlpass, Aufbauspiel. Ich will Querpass spielen zu Andrej Mijatović, meinem Innenverteidiger-Kollegen. Sehe nicht, dass der Stürmer spekuliert. Der geht dazwischen am 16er, nimmt den Ball, schiebt ihn rein. Was nutzen mir 98% in dem Fall?
Ich weiß, was du meinst, Ralf. Du musst mir mal auf Snapchat folgen. Dann hättest du nämlich gesehen, dass ich mir angeguckt habe, wo Kramaric diese Pässe gespielt hat. Also bei dir hätten wir ja sehen können, dann an der Passmap, dass das ja 2 spielentscheidende Fehlpässe waren. Und dann wäre ich auch nicht mit der Passquote gekommen. Oder einer war es. Stimmt, einer war es. Genau, richtig. Bei Kramaric ist es aber so, dass er der Empfänger von ganz vielen langen Bällen ist. Also wenn Hoffenheim lange Bälle spielt, machen sie immer mal wieder so fast so ein bisschen phasenartig. Aber ob das wirklich geplant ist oder einfach Zufall, weiß ich jetzt nicht. Aber er kriegt sehr, sehr viele lange Bälle und verteilt die dann weiter. Seine meisten Pässe gehen dann auch tatsächlich, sind sehr kurze Pässe und gehen zurück. Aber das ist halt, glaube ich, eine hohe Qualität, die Hoffenheim sehr wichtig ist. Gerade gegen die haben ja jetzt gespielt gegen Strobel, Dahoud auf der Doppelsechs und Christensen und Westergaard. Da brauchst du schon auch jemanden, der den Ball im Angriffsdrittel festmachen kann.
Du, keine Frage. Kramaric ist ja auch eher Zehner, Achter, halb neun, nenn es wie du möchtest. Mhm. Mir geht's dann nur darum, dass und in dem, es passt natürlich, ja, wenn du dir jetzt, und da hast du halt das Richtige gemacht, du musst es dir im Kontext anschauen. Du musst dir halt, also nur die Zahl an sich.
Ja, das stimmt schon.
Ist halt so, ich bin auch ein Freund von Zahlen und Statistiken, beziehungsweise ich schaue sie mir gerne an. Aber entscheidend dabei ist auch immer, was für einen Eindruck habe ich aus dem Spiel gewonnen. Und deswegen kannst du mit keiner Statistik oder nur mit Statistik kannst du kein Ergebnis belegen, sondern du brauchst den Kontext zum Spiel.
Ja, ja,
es gibt genügend Beispiele von mehr Ballbesitz und verlierendes Spiel. Ich habe jetzt vor kurzem Arsenal gegen West Brom kommentiert, da waren es 75-25 und West Brom gewinnt 3-1. Mhm. So, da helfen dir die 75% Ballbesitz halt auch nichts. Und sie hatten auch eine deutlich bessere Passquote und. Aber das nutzt dir halt alles nichts, aber um jetzt zurück zu Hoffenheim zu kommen, in dem Kontext, auf der Position, ist das natürlich ein großartiger Wert und das ist natürlich ein großes Kompliment an dich. Und nein, ich folge dir nicht bei Snapchat, weil das ist ein anderes Thema, da brauchen wir einen eigenen Podcast für.
Don't go there.
Ja, weil du es natürlich in den Kontext gesetzt hast. Du hast dir angeschaut, Moment, was hat der denn für Pässe gespielt? Ja. Und Ehre und Lob, wem Lob gebührt, Kramaric und dem hierbei für mich mit Scholloi sehr, sehr stark. Wobei wir Rudi auf der 6 da nicht vergessen dürfen. Mhm. Auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt, wenn wir die Defensivreihen auch ein bisschen kritisiert haben. Aber der hatte auch einen ganz, ganz ordentlichen Job gemacht.
Mhm. Zuba
zum
auch.
Thema Demir,
ja, Entschuldigung.
Zum Thema Demir bei, ich habe, während ihr quasi die das passphilosophische Gespräch vertieft habt, habe ich mal eben nachgeschaut. Also er hat gar keinen türkischen Pass. Also deswegen kann er auch keine Pflichtspiele absolvieren für die Türkei. Und er hat sich mal im Interview entsprechend geäußert, so nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst, so ein Stück weit. Sprich, wenn der Yogi ihn fragen würde, hat er sich geäußert, für Deutschland zu spielen, wäre ihm eine Ehre. Insofern bitte doch zur Tat schreiten und sich da mal irgend so ein WM-Qualifikationspflichtspiel gegen Aserbaidschan so mal einwechseln, um sich den Spieler mal zu sichern.
Ja, San Marino
jetzt so mein jetzt Tipp. Weit. Ja, zum Beispiel.
Ach, wisst ihr, ich habe wirklich die perfekten Gäste. Ich habe den Ralf, der das Zahlengeschwurbel einordnet, wo ich dir ja voll zustimme. Und ich habe dann den Lars, der im Hintergrund einfach für mich noch redaktionelle Aufgaben übernimmt, die ich eigentlich vielleicht hätte wissen müssen.
Ja, mich hat selber mal interessiert gerade.
Also die Nummer. Meine Quelle sagt gerade, dass er einen deutsch-türkischen Pass hat und für die U21 schon gespielt hat.
Ja, das habe ich eben auch gesehen. 2 Spiele im Jahr 2013.
Ja, ja, für die Jugend ist das auch richtig, aber für die Herrenmannschaft geht das wohl offensichtlich nicht. Also das war so, ist hier ein bisschen nebulös, aber er war ja auch quasi zum Schluss im Kader der U21 Deutschland-Mannschaft. Und deswegen, er schwankt wohl offensichtlich, ist wohl beides möglich, aber er müsste auf alle Fälle sich einen türkischen Pass besorgen. Solange er das nicht tut, geht das wohl erstmal grundsätzlich nicht. Aber das ist ja heutzutage vielleicht schneller möglich.
Vielleicht runden wir das ganze Segment ab, bevor alle Kerem Demirbay-Kenner sich vor Schmerz winden. Also er war auch schon berufen in die deutsche U21 und im Kader bei der U21 EM in Tschechien damals mit dabei, wurde richtig, bloß nicht eingesetzt. Das heißt, es hört sich auch schon so an, als wäre die Entscheidung da schon gefallen, und damit können wir ein sehr langes Kerem Demirbay-Segment zumachen, das hätte ich nicht gedacht. Hoffenheim spielt jetzt dann auswärts beim 1. FC Köln, Gladbach zu Hause gegen Borussia Dortmund. Gladbach hat die Chance vertan, auf den Tabellenplatz Nummer 6 zu hüpfen. Man hängt mit 39 Punkten auf Tabellenplatz 9, aber in alle Richtungen ist noch alles offen und vor allem in die Richtung nach oben. Wenn wir über die Champions League sprechen, dann müssen wir auch über RB Leipzig sprechen, Ralf. Die haben sich nämlich zumindest die Champions League Qualifikation jetzt schon gesichert und es sind nur noch 2 Siege, die auch von der direkten Teilnahme an der Champions League nur noch trennen. An diesem Wochenende 4:0 gegen den SC Freiburg gewonnen. Das spinnt natürlich schöne Geschichten, denn hier trafen sich die beiden Aufsteiger, aber unter vollkommen verschiedenen Umständen haben sie ihre Saison bestritten.
Hilf mir ganz kurz, 2 Siege zur direkten Qualifikation.
Dann haben sie 67 Punkte und sind in keinem Szenario noch einholbar, weil es schon 8 Punkte.
Vergiss es. Alles gut. Ich hab die Tabelle vor mir, aber habe die 54 von Hoffenheim gerechnet, nicht von,
ach so, genau,
von RB.
Genau,
entschuldige. Natürlich. Nö. Ja.
Jetzt dachte ich schon, ich hätte schon wieder irgendwas.
Nein. Alles gut. Ich hab hier auf die Punktzahl von Hoffenheim geguckt, nicht von RB.
Ja. Aber glaubt ihr ernsthaft, Leipzig gibt das noch aus der Hand?
Nein.
Das glaube ich, deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen hypothetisch, da jetzt, ob es jetzt nun, selbst in die Quali zu kommen, ist ja für einen Aufsteiger, auch wenn es jetzt RB ist letztendlich und das nicht mit normalen Maßstäben zu messen ist, aber ist ja ein exzellenter Erfolg im ersten Bundesliga-Jahr.
Ja, und ich finde auch, dieses Spiel gegen Freiburg war fast so ein bisschen ein prototypisches Leipzig-Spiel. Also man hat da all die Elemente gesehen, die Leipzig an sehr, sehr guten Tagen in diese Liga mitgebracht hat, mit denen die Gegner nicht gut umgehen können. Überragende Einzelspieler, Forsberg, Cater, in dem Spiel auch Diego Demme, sehr stark. Upamecano hatte so ein bisschen sein erstes starkes Spiel aus meiner Sicht heraus, also von dem hat man sich viel versprochen. Der hatte ein paar Probleme in den ersten Einsätzen. Dieses Spiel sehr, sehr sicher. Ich kann mich an ganz, ganz wenige Szenen erinnern, wo er nicht sehr souverän aussah und seine Zweikämpfe gewonnen hat. Und dann kommst du auch gegen einen Gegner wie den SC Freiburg zurecht, der auch gar nicht so einfach zu bespielen ist, was man ja auch an den paar Freiburger Chancen gesehen hat. Die sind oft mit einem langen Ball dann auch sehr gefährlich vom gegnerischen Tor. Aber Leipzig hat einfach die Qualität. Dann wird es ein 4:0. Und ja, ich finde fast, Ralf, das war so ein typisches Leipzig-Spiel.
Es war ein typisches Leipzig, ein typisches Hasenmittelspiel und es war auch ein Spiel, wo du einfach gesehen hast, wenn RB das abruft, was sie drauf haben, wird es für den größten Teil der Liga einfach sehr, sehr schwer, da irgendwas zu holen. Die Freiburger meiner Meinung nach, ja, haben das gespielt, was sie konnten. Sicherlich nicht ihre beste Saisonleistung, allerdings auch nicht, dass du sagen kannst, so, das war mal gar nicht ihr Tag. Mhm. Aber da siehst du dann halt dann auch einfach den Unterschied zwischen RB und Freiburg, dass, ja, dass die einen wirklich, wenn sie alles abrufen oder wenn sie fast alles abrufen, was sie drauf haben, wird es halt einfach schwer, dort zu bestehen.
Und was man auch noch anfügen muss, ist, dass ja RB durchaus ein paar Änderungen vornehmen musste. Orban nicht gespielt, musste ja darauf verzichten. Ilsanker, Berg waren beide mal auf der Bank. Paulsen, klar, als Joker-Torschütze wieder drin. Das aber jetzt natürlich auch nach langer Verletzung muss man sich da auch erst, glaube ich, erstmal wiederfinden. Und was man auch nicht vergessen darf, bei Freiburg der Ausfall von Grifo, das fällt natürlich massiv ins Gewicht. Das kann dann eine Mannschaft wie Freiburg, die ja auch schon in Wolfsburg, wo ich sie ja gesehen habe, ja, ein bisschen Glück hatte, sagen wir es mal so, dass sie die Null relativ lange halten konnten und dann den einen vernünftigen Konter setzen konnten. Das fällt dann bei so einer Mannschaft aber dann ins Gewicht, zumal wenn du gegen Gegner spielst wie RB Leipzig, die natürlich auch sehr eine sehr breite Brust haben in dieser Saison. Ja. Und dann ist natürlich klar, dass das halt auch irgendwann mal dahin geht. Ich fand den Sieg aber jetzt mal auch so ein Türchen mindestens zu hoch, ehrlich gesagt. Mhm.
Ich finde ehrlich gesagt auch, das ist typisch fast für Leipzig in dieser Saison. Also in den guten Phasen haben sie auch immer noch ein Tor mehr aus ihren Chancen gemacht, als es vielleicht an einem mittelmäßigen Tag nur geklappt hätte. Aber für Freiburg ja auch nichts passiert. Tabellenplatz 6 und 41 Punkte. Wollen wir über den Abstiegskampf sprechen, meine Herren?
Nein. Aber ich fürchte, du lässt uns nicht.
Ja,
wirst dich davon nicht stören lassen, wenn ich da was gegen sage.
Wegen mir können wir auch gerne noch eine Stunde über was anderes philosophieren, dann komme ich ja dann mit dem Abstiegskampf.
Nee, mach mal, komm, haben wir es hinter uns.
Okay, also wir werden natürlich einen Schwerpunkt legen beim Spiel Wolfsburg gegen Ingolstadt. Und vorher würde ich aber gerne alle anderen Spiele mit in die Betrachtung nehmen, die auch für die Bewertung des weiteren Saisonverlaufs von Wolfsburg und Ingolstadt wichtig sind. Und da könnten wir eigentlich beim Nordderby ganz kurz starten. Werder Bremen gewinnt 2-1, Lars gegen den HSV. Wieder in der souveränen Art und Weise, wie wir Werder Bremen jetzt schon seit 8-9 Spieltagen erleben. Was macht denn Werder so stark?
Ja, wenn ich das mal wüsste. Weil ich hab ja das Spiel, logischerweise muss ich ja immer wieder mitkommen, gegen Wolfsburg gesehen. Und dass diese Mannschaft da nicht 6-0 vom Platz gegangen ist, ja, das oder 6-2 oder was weiß ich was, das war natürlich der massiven Abschlussschwäche des VfL geschuldet. Interessanterweise ist für mich die einzig logische Erklärung, ist die Kontinuität, dass man einem Trainer, der eigentlich da, wenn man den Berichten glauben darf, kurz vorm Ausstand dann doch irgendwie noch das Vertrauen geschenkt hat, dass er weiterarbeiten konnte, dass Spieler, die bisher doch dann auch unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, wie Max Kruse auf einmal groß aufspielen, wo man sich fragt, als Ex-Wolf, wo hat er die Form denn bitte gehabt, die letzten zwei Jahre so ungefähr oder das letzte Jahr? Das sind alles so Faktoren, die da reinkommen. Es ist eine Mannschaft, die da auf dem Platz steht, glaube ich auch. Da ist das berühmte, wie einer rennt für den anderen, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor. Und letztendlich hat man dann auch das nötige Quäntchen Glück gehabt, um ja so einen Lauf dann hinzulegen. Und das kann Ralf vielleicht auch als Profi noch ein bisschen besser ausführen, wenn du erstmal in so einem Lauf drin bist, dass du auch so diese unmöglichen Dinger irgendwie noch biegst oder so, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die folgenden Spiele und dann geht das immer ein bisschen so weiter. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Also kommt bei Bremen sehr, sehr viel zusammen, glaube ich.
Ja, und was das etwas Erstaunlichere ist als die gute Offensive, da wussten wir schon immer, dass die Spieler, die da herumlaufen, sehr talentiert sind, ist auch die Stabilität der Defensive. Ralf, wie kannst du dir denn die erklären? Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen die Theorie nachgeprüft, dass Werder dadurch, dass man jetzt sowohl mit einer Dreier- bzw. Fünferkette gegen den Ball als auch mit einer Viererkette spielen kann, so ein bisschen flexibler in sein System geworden ist und obwohl da relativ viel durchgewechselt wurde, gerade auch auf der 6, wo man mal mit Doppel-6 spielt, mal nur mit einem, dann spielt da Bargfrede, dann spielt da Eggestein und so weiter, ist das trotzdem konstant erfolgreich geblieben. Das spricht ja dafür, dass das System den Spielern eine Sicherheit gibt, was dann auch so personelle Wechsel mitmachen lässt.
Naja, es ist halt erkannt worden, woran man arbeiten muss. Das war ja schon so, dass die Defensive oft oder eine große Baustelle war. Mhm. Und ja, da sieht man dann halt, dass sich das Trainerteam dessen bewusst war und das dann entsprechend angegangen ist. Und ja, wenn man an Dingen arbeitet und das Ganze gut macht, dann verbessert man sie. Und so kriegst du natürlich dann Stabilität rein. Das setzt sich dann auch im Offensivspiel fort. Du bekommst eine gewisse Sicherheit, auch ein Zutrauen. Mhm. Gepaart mit der Qualität, die Bremen zweifelsohne hat, wie ich finde, vor allem in der Offensive, ja, hast du dann das Ergebnis, das du jetzt hast, dass du vor ein paar einigen Wochen irgendwie noch mittendrin warst und jetzt so ein bisschen Richtung Euroleague schielen kannst. Auch wenn, und da gilt das, was Lars eben zu Frankfurt gesagt hat, die Bremer nicht vergessen sollten, wo sie herkommen.
Und was man auch noch anfügen muss, auf einen Spieler wie Serge Gnabry zu verzichten, ne? Über weite Strecken aufgrund von auch Verletzungen. Das ist ja jetzt keine, jetzt keiner, den man freiwillig gerne draußen lässt, also mit seinen Möglichkeiten, die er hat. Und der ja auch über weite Strecken überhaupt Bremen im Spiel gehalten hat, was sozusagen die Platzierung angeht, da hätte es ja durchaus schlechter aussehen können bei den Werderanern, gerade auch in der Hinrunde.
Ja, interessante Frage haben wir dazu von Jumping Pie bekommen unter mitmachen.rasen.de. Der hat geschrieben, Lars, eventuell war der Ausfall von Serge Gnabry sogar gut für Werder, weil man sich dann nicht mehr auf ihn verlassen konnte. Ich weiß nicht, ob ich dem so zustimmen würde, denn ich glaube, ein guter Spieler tut dir immer gut. Aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass das Duo Finn Bartels und Max Kruse ausgezeichnet funktioniert, auch jetzt gerade in dem Nordderby.
Ja, letztendlich kann mir nicht vorstellen, dass der Nuri gejubelt hat, als Gnabry nicht zur Verfügung stand. Ja, also wenn so ein Spieler
das sowieso kann, nicht.
Aber es hat natürlich diesen Effekt gegeben haben, dass man sagt, pass auf, jetzt müssen es dann halt die anderen richten und die anderen haben es dann auch so weit gerichtet. Wie gesagt, mit dem nötigen Quäntchen Glück immer mal drauf. Ich will jetzt da Ralf nicht großartig widersprechen, aber die Qualität zeigt sich jetzt erst in den letzten Wochen. Ja, also wenn man bedenkt, dass da mehr oder weniger dieselbe Truppe auf dem Platz steht, die zum Teil desaströse Leistung abgeliefert hat in dieser Saison, dann ist das schon verwunderlich. Und Bremen eine der ja absoluten Überraschungen auch der Rückrunde, was das angeht. Und im Nordderby, auch nach dem Rückstand, ist man dann dazu übergegangen, den HSV kaputt zu arbeiten und gerade auch in der Offensive dann die entsprechenden Aktionen zu setzen, die dann das Spiel dann halt auch entschieden haben. Und das ist aller Ehren wert, was da passiert. Ist auf Bremer Seite und auch für mich dann auch tatsächlich verdient, das Nordderby für sich entschieden.
Werder damit eine Rückrundentabelle auf Tabellenplatz 3. Das alleine zeigt schon, wie gut diese Rückrunde ist und der hohe läuferische Aufwand, den kann man bei beiden Mannschaften auch in den Statistiken sehen. 118 und 119 Kilometer sind sie gelaufen. Was ich interessant fand, Ralf, war, wo überall Max Kruse und Finn Bartels ihre Ballkontakte hatten. Also man hat so ein bisschen zwei Prototypen hier gesehen und ich sage das auch so ein bisschen mit Blick auf, wenn wir noch über VfL Wolfsburg sprechen wollen. Mit Gregoritsch, der ja für den nicht spielen können, denn Bobby Wood einspringen musste, hattest du auf Hamburger Seite einen klassischen Stürmer in Anführungszeichen gesetzt, der seine Ballkontakte eigentlich nur im Angriffsdrittel hatte, auch sehr zentral wenig auf die Außen sich bewegt, nur hin und wieder mal. Und mit Finn Bartels und Max Kruse hattest du ein bisschen so das andere Modell. Die beiden waren offensiv überall zu finden und ich habe es auch mehrere Situationen in Erinnerung, wo die Hamburger Abwehr wirklich Probleme damit hatte, die Spieler zu übergeben, weil die immer wieder oft Angriffe eingeleitet haben oder den vorletzten Pass gespielt haben und sich dann aber in den Strafraum begeben haben. Und das ist halt sehr, sehr schwierig für Abwehrreihen, dann da die Ordnung zu behalten, dass da die Zuordnung stimmt, dass da jeder noch gedeckt ist.
Also gerade zu den beiden kann ich natürlich aus eigener Erfahrung sprechen, da ich mit ihnen ja auch selber zusammengespielt habe. Und ich kann nur sagen, ab der 65., 70. Minute habe ich eigentlich immer nur Max oder Finn gesucht, weil ich wusste, die beiden können noch. Mhm. Beide konditionell unheimlich stark. Max, sogar noch ein Tick extremer, so derbe viel unterwegs, immer in den Halbräumen, immer in den Zwischenräumen. Die suchen beide sehr, sehr gut. Und nochmal, dadurch, dass beide enorm laufstark sind, können die das dann auch nach hinten raus noch wunderbar umsetzen. Und das macht es eine Abwehr einfach schwer.
Vor allem eine Abwehr, die auf Papadopoulos verzichten muss, der so mit einer der Eckpfeiler dafür war, dass es defensiv sehr viel stabiler wurde beim HSV. Was hat denn davon abgesehen, also abgesehen jetzt von individuellen Spielern, die man ersetzen musste, was hat dir denn da gefehlt, Ralf?
Beim HSV? Mhm. 4 bis 6 Tore von Werder Bremen.
Ich habe wieder die HSV-Frage dem Ralf gestellt und es nicht vorher gemerkt. Ich erinnere mich, dass wir da...
Ja, er lernt noch dazu. Ja.
Lars, was hat dir denn gefehlt beim HSV?
Ja, also brauchen wir nicht drüber zu reden. Der Ausfall von Papadopoulos und dass Holtby offensichtlich ein Heimspieler ist, ja, der Superspiele macht, wenn der HSV im Volkspark spielt, aber auswärts dann doch das eine oder andere Mal untertaucht. Das sind natürlich schon so ein paar Fakten. Also in der jetzigen Form, wir haben ja vorhin über Sokrates, den griechischen Landsmann, gesprochen. Ähnliches Mentalitätsmonster ist ja auch Papadopoulos, wenn er auf dem Platz steht. Und da, glaube ich, hat der Kollege Gisdol auch nicht gejubelt, als er sich die Gelbe abgeholt hat. Mhm. Und Bobby Wood war auch in einer sehr, sehr guten Form eigentlich. Unwahrscheinlich anstrittsstark, robust und so. Das sind natürlich zwei wesentliche Faktoren, die dem HSV nicht gerade in die Karten gespielt haben, sagen wir es mal so. Aber gerade wenn du dann auch relativ frühzeitig auswärts 1-0 führst, das Nordderby sozusagen in den Vorteil hast in dem Moment, dann musst du es, glaube ich, auch ein Stück weit cleverer spielen, und das hat der HSV halt nicht gemacht, aus meiner Sicht.
Ja, sie haben auch einfach keine Konstanz oder keine Ruhe in ihrem Aufbauspiel hingebracht. Also 66% Passquote, jeder dritte Ball war ein Fehlpass. Und ehrlich gesagt, als ich es gesehen habe, kam mir es noch, da habe ich noch mehr Fehlpässe wahrgenommen. Man nimmt dann vielleicht auch immer das Schlechte wahr. Aber eigentlich zu keiner Phase des Spiels hatte der HSV Ruhe im Aufbau. Das war natürlich auch eine Stärke von Werder mit den laufstarken Bartes, Kruse, und auch die Außen sind da einfach sehr früh schon angelaufen. Dadurch hat der HSV nicht die Ruhe gehabt, sein Spiel aufzuziehen und auch das ganze Spiel vielleicht mal runterzukühlen. Es war, finde ich, zu jeder Zeit ein klassisches Derby, mag man vielleicht sagen, aber auch vom Spiel her unruhig, und das kam halt Bremen eher zu Pass als dem HSV. Und dann gewinnt man dieses Spiel 2-1 und steht jetzt mit 39 Punkten, wie ihr schon angesprochen habt, an der Tür zu Europa. Erik hat uns im Forum darauf hingewiesen, vielleicht ist Werder das Borussia Dortmund von vor 2 Jahren, als es auch ein Schneckenrennen um Europa gab und Dortmund damals unter Klopp sich noch in die Europa League spielen konnte. Wollen wir mal abwarten damit. Aber sicher der Blick interessant für Ralf auf den nächsten Spieltag, denn da wird Bremen beim FC Ingolstadt antreten. Auf was wird man denn da besonders bauen müssen auf Ingolstädter Seite, damit gegen Werder da Punkte runterfallen? Es hilft bestimmt schon mal, dass Junuzovic die 5. gelbe Karte gesehen hat und auch Santiago Garcia fraglich ist für das Spiel Stand heute.
Ja, Stand heute. Es sind ja noch ein paar Tage bis zum Anstoß. Das ist eine gute Frage. Spielst du jetzt gegen eine Mannschaft, die wirklich gerade in so einer sehr, sehr ordentlichen Phase ist? Aber du bist halt in der, ich glaube, vom Football kommt das, bis in der Crunch Time. Ist das Football? Ja.
Müsste Basketball gewesen sein.
Oder Basketball, wie auch immer.
Es cruncht in vielen Sportarten.
Es cruncht im amerikanischen Sport meistens.
Genau, irgendwas mit Ball und USA auf jeden Fall.
Ja, und da kommt noch der berühmte Go-To-Guy, weißt ja.
Momentum.
Nein, ihr wisst, was ich meine. Du bist einfach in der entscheidenden Phase. Und ganz ehrlich, völlig egal, ob der Gegner Bremen, Basbüttel oder keine Ahnung was heißt. In der Ingolstädter-Situation musst du einfach punkten, jetzt ohne vorwegzugreifen für später oder für gleich. Du musst halt diese Offensive in den Griff kriegen und selber wieder gefährlich vorm Tor werden.
Und alles raushauen ist auch ganz wichtig.
Alles raushauen und investieren, und du musst abliefern. Ja,
ist schlimm, aber, wenn ich für Bremen halte, nächsten Spieltag?
Ach du, alles Alles gut.
Du bist da ja auch noch direkt involviert, Lars. Wir kommen ja auch noch zur Situation von Wolfsburg. Interessant ist auch, sich anzugucken, gegen wen der HSV noch so spielen muss. Jetzt dann ein Heimspiel gegen den SV Darmstadt und wir wissen, zu Hause sieht es wesentlich besser aus als auswärts. In der Auswärtstabelle nur Tabellenplatz 17 mit 9 Pünktchen. Und es gibt noch 3 Heimspiele für den HSV. Darmstadt, Mainz und, Lars, du weißt es sicher, am 34. Ja. Spieltag Wolfsburg.
Ja. Ich hoffe, es kommt nicht zum Endspiel, sondern dass uns das dann egal ist, wie das letzte Spiel, oder egal sein kann, wie das letzte Spiel ausgeht. Weil aufgrund der Heimstärke der Hamburger, ich erwarte jetzt auch nicht, dass die Darmstädter, die noch gar keinen Punkt, glaube ich, auswärts geholt haben, dieser Saison da irgendwas reißen werden. Mhm. Und Mainz wird, glaube ich, wenn sie Relegation oder noch Schlimmeres vermeiden möchten, auch über ihre Heimspiele kommen müssen, glaube ich. Also der HSV hat aufgrund der Spielplankonstellation alle Trümpfe in der Hand und wie sie bisher aufgetreten sind in der heimischen Arena, befürchte ich auch leider, dass sie den Klassenerhalt sicherstellen werden.
Aktuell sind es 33 Punkte. Ich werde nicht Ralf danach fragen, ob er das auch befürchtet, dass der HSV den Klassenerhalt schafft. Da können wir uns alle wahrscheinlich eine Meinung schon denken. 33 Punkte, damit ein Pünktchen Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und der HSV war nicht das einzige Team, was da unten so enger aneinander rückt und das hat mit den Ergebnissen zu tun. Mainz 05 gewinnt zu Hause gegen Hertha BSC zum ersten Mal seit längerem wieder ein Spiel mit 1:0 und auch dadurch wird das da unten knackig und kuschelig. Mainz nämlich damit 32 Punkte und wir hatten gerade über den HSV mit 33 Punkten geredet. Ralf, es war die 8. Auswärtspleite für Hertha. Pardada hatte auch angespannt reagiert, als er darauf angesprochen wurde von einem Sky-Kollegen. Und es war logischerweise ein sehr wichtiger Spiel. Sieg für Mainz ging auch einher mit einigen Aktionen von Fans, von Vereinen. Man hat sich hinter einem Hashtag versammelt, hinter einer Choreo. Jürgen Klopp wurde in Liverpool besucht und hat das ganze Mainzer Umland eingeschworen auf dieses Spiel. Und dann wird's am Ende ein 1:0. Hat man das über den Kopf gewonnen oder über die Beine?
Das hast du, ja, das hast du auf beiden Ebenen gewinnen müssen. Du musst dich dieser Ausnahmesituation des Abstiegskampfs stellen, vor allem wenn du so in so einem Strudel bist, wie es die Mainzer ja waren. Und oftmals sind die Beine, die Füße dann blockiert beziehungsweise gelähmt und im Kopf musst du sie frei machen und das war nicht unbedingt das schönste Spiel. Mhm. Ich glaube auch Fußballästheten und auch Martin Schmidt wird sicherlich einiges zu bemängeln und kritisieren haben. Aber da gehe ich, da nutze ich mal dasselbe Vokabular, wie ich es auch bei Borussia Dortmund genutzt habe. Unheimlich viel Energie. Mhm.
Ja, fand ich auch.
Also ich war sehr enttäuscht von Hertha, um das auch mal ganz deutlich zu sagen. Die Mannschaft ist ins Spiel gegangen und hatte, also es macht auch jedenfalls auf mich den Eindruck, als ob die nur auf 0-0 spielen möchten. Kein Torschuss bis zur Halbzeit. Ja, und dagegen eine Mainzer Mannschaft, die so von vornherein gesagt hat, so, jetzt versuchen wir mal hier mal was und wir versuchen die eben von Ralf angesprochene Abwärtsspirale auch zu stoppen. So, die anderen haben sich das angeguckt und als ob es für Hertha gar nicht auch um das Erreichen von durchaus größeren Zielen gehen würde dieser Saison, mhm, sondern man kam fast nicht in die Partie und als man dann zum Schluss alles nach vorne geworfen hat, da hätte es fast sogar noch klappen können, aber das lag dann weniger an den Berlinern als an den Mainzern, die vorher ihre Chancen nicht genutzt haben. Also ich, für eine Mannschaft, die sich noch Chancen ausrechnet, international spielen zu wollen und hat ja auch seinen Grund, warum dann der Kollege Dardai so angefressen reagiert, weil er natürlich auch überhaupt nicht zufrieden war mit seiner Mannschaft und mhm, auch wenn er es immer gerne ein bisschen kleinredet, was die europäischen Ziele und so weiter angeht, so darfst du dich als Mannschaft da oben aus dem ersten Drittel eigentlich nicht präsentieren, auswärts bei einem, ja, was ja Mainz ja ist, ein Abstiegskandidat, ne, oder einer von mehreren. Und das ist etwas, was sich die Berliner schön ans eigene Revier heften müssen, aber im negativen Sinn.
Haben unheimlich viele lange Bälle geschlagen, unter anderem aber auch deshalb, weil Mainz ein bisschen offensiver gepresst hat, als man es in den meisten Spielen jetzt in den letzten Wochen gemacht hat, zumindest so wie ich mich erinnere. Gerade Jahrstein hat da immer mal wieder den langen Huf nach vorne geschlagen und wenn du dann halt den zweiten Ball nicht irgendwie gewinnen kannst, dann hast du den Ballbesitz quasi hergeschenkt, wenn man so überspitzt formulieren möchte. Und dann stehen wir jetzt da, haben eine Niederlage aus harter Sicht, Tabellenplatz 5, 43 Punkte. Ich habe gerade schon angedeutet, Schneckenrennen um Europa, von hinten haben sich jetzt ein paar Teams herangesaugt. Ralf, was ist so dein Gefühl? In der Auswärtstabelle Hertha übrigens auch auf Tabellenplatz 16. Wir reden gerade nicht über die auswärtsstärksten Mannschaften in diesem Rasenfunk-Segment. Was ist so dein Gefühl für Berlin, wo es hingeht? Ist Hertha vielleicht die neue Eintracht?
Schön.
Ja, puh.
Mein Sag einfach Gefühl, ja, Ralf, komm.
Mein Gefühl ja. Für Hertha oder mein Gefühl für die Euroleague-Plätze?
Ja, das hängt ja beides miteinander zusammen, oder? Oder bei dir nicht? Denkst du im Kopf Hertha gar nicht mehr in die Euroleague-Plätze rein?
Ja, doch, doch, doch. Also ich rechne sie oder ich denke sie schon als potenzielle Kandidaten. Nur wenn ich mir das so insgesamt anschaue, was die letzten Wochen so ein bisschen passiert ist, habe ich so auch das Gefühl, Schalke hat keinen Bock auf Euroleague. Gladbach, oh nee, nicht schon wieder reisen. Also ihr wisst, was ich meine. Das immer, wenn sie so quasi auf dem Sprung waren, auf die Plätze, hat es dann nicht funktioniert. Puh. Ja.
Ja, aber woran liegt denn das? Also das würde mich mal interessieren, weil das ist ja eigentlich fast gar nicht zu erklären, gerade auch, wenn man sich das Umfeld oder auch Michael Preetz und so weiter mal anhört. Also eigentlich haben die doch eigentlich Bock auf Europa, oder sehe ich das falsch?
Ja, nein, also verstehe mich da nicht falsch. Bock hat jede Mannschaft auf Europa. Das war jetzt einfach nur...
Aber die treten ja nicht so auf. Das stimmt ja schon.
Ja, weil immer wenn halt der Sprung auf die Plätze möglich ist, wird halt wird verloren.
Also sie können, die Hertha kann gerne so weiterspielen, ist mir also sehr, sehr recht, vor allem im Hinblick auf das nächste Spiel, ja, da können die gerne nochmal so eine Leipzig so eine Leistung abrufen wie gegen Mainz jetzt, das kommt uns nur zu Pass, sagen wir es mal so, aber ich fürchte, ist leider wird man dann zu Hause, ja, heißt ja. Ein Heimspiel, genau, das ist das Problem, da wird man, glaube ich, das ist auch so meine Befürchtung, auch mit der Erfahrung jetzt aus Mainz, anders auftreten als beim Auswärtsspiel.
Aber das ist für mich wirklich schwierig, weil Köln, finde ich, momentan, ja, fehlt auch so ein bisschen die Konstanz. Wenn es nach Form und ne, the trend is your friend geht, dann musst du halt echt Bremen nennen.
Mhm. Absolut.
Weil die quasi diejenigen sind, die gerade in so einer Aufschwungphase sind. Und alle anderen kämpfen gerade so ein bisschen damit, ihr Level zu halten.
Ja. Absolut.
Und ob für Freiburg die Euroleague das Richtige wäre, also natürlich wäre es richtig im Sinne von Einnahmen und man spielt international, aber im Hinblick auf die nächste Saison, es ist noch nicht allzu lange her beim SC Freiburg.
Absolut. Und du siehst auch beim SC also Tordifferenz ist ja nicht immer alles, aber wenn eine Mannschaft mit minus 15 Toren auf Tabellenplatz 6 steht, dann zeigt das, dass man zumindest in einigen Spielen sehr deutlich verloren hat und einige knappe Spiele für sich entscheiden konnte. Das heißt, das Zünglein an der Waage hätte auch in die andere Richtung zeigen können. Da stecken auch ein paar Punkte drin, die schon in der Summe alles verdient. Freiburg, tolle Saison und so weiter. Aber vielleicht auch ein paar Punkte mehr, als man an anderen Tagen bekommen hätte. Das zeigt auch, relativiert das Ganze so ein bisschen. Kannst du mir denn erklären, Ralf, warum Hertha auswärts nicht einfach, ich formuliere das jetzt extra so, so auftritt wie zu Hause? Denn der Unterschied ist ja frappierend. Einmal Tabellenplatz 5 in der Heimtabelle mit nur 2 Niederlagen, 11 Siegen, 1 Unentschieden. Und in der Auswärtstabelle 2 Siege, ansonsten 3 Unentschieden und 10 Niederlagen inzwischen schon. Warum geht das nicht einfach? Weil sie spielen ja schon unterschiedlich, oder?
Die Luft ist anders.
Die Berliner Luft, die berühmte. Ja.
Das ist, gerade dieses Heim-Auswärts-Ding. Ich meine, auswärts ist der Platz auch nur 105 mal 75 Meter und grün und alles und gleich markiert. Aber vielleicht haben sie auswärts einfach nicht dieses Zutrauen, das sie zu Hause haben. Dass sie die Spiele einfach auch im Kopf schon anders angehen. Nicht nur von der beziehungsweise mit deiner taktischen Ausrichtung, mit deinem Matchplan gibst du den Spielern als Trainer ja auch schon ein Gefühl mit.
Mhm.
Und wenn du da eher vermeintlich auf Sicherheit gehst, eher vermeintlich vorsichtig rangehst, auch wenn ich nicht glaube, dass Pal Dardai von seinen Spielern verlangt, dass sie vorsichtig auftreten. Aber sowas gibst du unterschwellig auch mit einem Matchplan mit. Ja, dann kann es halt auch sein, dass du auswärts so große Probleme hast.
Ich glaube, das ist auch völlig normal. Ich habe ja vorhin gesagt, die Mannschaft wirkte so, als würde sie auf 0-0 spielen oder möglichst erstmal gucken, dass man erstmal hinten sicher stehen möchte. Mhm. Was ja auch völlig normal ist, wenn du auswärts so eine Bilanz hast und da irgendwie auswärtsmäßig auf dem Relegationsplatz stehst, dann versuchst du natürlich erstmal, dich da nicht, sag ich mal so, dass du nicht ins Hintertreffen gerätst. Ist absolut verständlich. Nur, wie gesagt, es steht halt im krassen Gegensatz zu dem, was diese Mannschaft auch erreichen will und was man ja vielleicht die Chance auf Europa leichtfertig über die Auswärtsauftritte aufs Spiel zu setzen, das verwundert mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kann man natürlich, es klang ja eben noch so ein bisschen an, zumindest mal die Rolle des Trainers dahinter fragen und mal sagen, habe ich meine Mannschaft auswärts richtig auf den Platz geschickt? Und das, wenn man sich mit Fans aus Berlin unterhält, werden die wahrscheinlich sagen, ja, also ein bisschen mehr kann man sich da schon letztendlich erwarten.
Ja, und ich weiß es nicht. Ich bin mir selber, ich schwanke da noch zwischen dem Pol, euch zuzustimmen und dem, euch zu widersprechen hin und her, denn Hertha hat überspitzt formuliert einige der Heimspiele auch mit einer Auswärtstaktik gewonnen. Also dieses, dass man erstmal sicher steht, das macht man eigentlich auch zu Hause und auch nicht jedes Auswärtsspiel war so schlecht, wie das Ergebnis ist, dann sehen lässt. Andererseits kannst du es halt nach 29 Spieltagen auch nicht wegdiskutieren. Diese Diskrepanz ist einfach zu krass, um ein Zufall zu sein. Und dann wird es an irgendetwas liegen. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, so wie immer, an einem Mix aus allem.
Ja, das kann ich dir ganz klar sagen. Also aus meiner Sicht, woran es liegt. Also wenn du zu Hause nur 9 Tore kassierst und auswärts 26, ja, dann ist dieses vermeintliche, wir versuchen erstmal sicher zu stehen auswärts,
nicht so geklappt.
Ja, eigentlich eine Farce, ja, hat es nicht so geklappt, ja, insofern, ne? Und du hast natürlich auch zu Hause, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du 24 Tore erzielt und auswärts nur 13. Also das scheint ein massives und auch fast nicht zu erklärendes Missverhältnis zu sein, warum die Mannschaft so unterschiedlich auftritt. Also ich glaube, ja, den einen Dreier haben sie auch noch in, einen von zwei Dreiern haben sie dann auch noch in der Nachspielzeit in Wolfsburg gewonnen. Also das ist jetzt, das war auch mehr als glücklich, sagen wir mal so, dass er von der 86. bis zur 93. Minute das Spiel noch drehst, was auch nicht an Hertha lag in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann sehe die Bilanz noch verheerender aus. Ne? Aber was willst du machen? So ist es nun mal.
Insofern interessant, auf Berlin zu gucken, weil sie so ein bisschen ein Zünglein an der Abstiegswaage werden könnten. Wir haben schon thematisiert, jetzt ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Dann gegen Werder. Das hat ja eigentlich nichts mehr mit Abstieg zu tun. Da sieht man mal, der Max hat Werder noch nicht aus dem Abstiegskampf rausgenommen. Zumindest in seinem Kopf. Da habe ich ein mentales Problem. Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Es geht weiter gegen Wolfsburg. Mainz hat ein schwieriges weiteres Programm vor sich. Jetzt zuerst auswärts bei den Bayern und da zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, bevor man auswärts beim HSV antritt. Mainz derzeit 32 Punkte, damit punktgleich mit Tabellenplatz 16, dem FC Augsburg mit 32 Punkten, der auch gewinnen konnte. Sie wollen einfach nicht aufhören, alle zu gewinnen da unten drin und deswegen ist es ein sehr interessanter Abstiegskampf. 2-1 gegen den ersten FC Köln. Lars, du hast schon angedeutet, dass du da den Kölnern gegenüber einiges zu äußern hast aus deiner Sicht als Wolfsburg-Anhänger. Es war ein sehr komisches Spiel. Augsburg mit wahnsinnig vielen langen Bällen, mit sehr wenig Ballbesitz, aber auch Köln unglaublich harmlos. Also im Grunde ein 0-0 der Herzen, wenn du mich fragst als Neutral.
Ja, ja, das ist auch so. Also, um das kurz zu erklären, ich habe auf Arbeit im Büro einige Köln-Fans, die mir die ganze Saison schon einen vorsingen, wie geil die Mannschaft doch wäre und was für eine geile Saison man spielen würde. Und Anthony Modest und so weiter und so fort. Da ist man dann irgendwann mal sagen, ein bisschen genervt von der Euphorie, die da gerne ja auch mal in Köln nach oben schwappt, wenn es sowas geht. Und dann erwarte ich eigentlich auch, dass man sich ein bisschen anders präsentiert und dann vor allen Dingen hinten raus gegen 9 Mann, ja, da müsste man eigentlich in der Lage sein, als Mannschaft, die auch um Europa mitspielt, wie der erste FC, dass man da noch zumindest mit dem Unentschieden rausgeht. Und das kreide ich denen persönlich ganz, ganz stark an, dass das in dem Fall nicht geklappt hat. Aber gut, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ich fand, es war eines der schwächeren Spiele. Man hat wieder gesehen, wenn Modest nicht trifft, dann scheint es irgendwie auch nicht so richtig dann zu laufen für die Kölner. Aber aus meiner Sicht unterm Strich eine unnötige Niederlage für die Kölner.
Wobei sie immerhin das Kunststück geschafft haben, ein Tor zu erzielen, ohne auch nur einen Schuss aufs gegnerische Tor abzugeben in der kompletten Spielzeit.
Das kommt ja
Spielzeit.
Noch mit dazu, ja.
Das war das zwischenzeitliche 1:1. Und was können wir über Augsburg sagen, Ralf? Ich fand das ehrlich gesagt auch von Augsburger Seite, dem Dreier zu trotz, nicht besonders überzeugend. In keinem Mannschaftsteil.
Richtig, dürfte denen herzlich egal sein.
Ja, klar, das auch klar.
Und da gilt auch das, was ich zu Mainz gesagt habe, eine reine Energie- und Willensleistung, keine fußballerische Leistung. Das war nicht schön, das war nicht gut, das war nur erfolgreich.
Und wie ätzend muss das sein, dann auch noch Finn Bogason zu verlieren mit einem Platzverweis? Da flippst du doch aus.
Ja, Finn Bogason und Kuh, wobei die Gelb-Rote für Kuh, die dürfte ihn herzlich wenig interessieren. Ich habe hab die Szene ein paar Mal gesehen und da ich selber auch schon die ein oder andere Knieverletzung hatte, gibt's schon eine Diagnose? Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt.
Nee, stand aber, jetzt noch nicht, nee.
Ja, also die Gelb-Rote dürfte da keine Rolle spielen bei der Ausfallzeit.
Ja, ja, das sieht auch eher nach Saison aus mindestens aus. Ja,
ja, also wie schon gesagt, Energieleistung. Mhm. Energie, Willen.
Ja.
Sag schon, Dings hier, Abstiegskampf Sache, pur. Abstiegskampf pur.
Der Einschätzung schließe ich mich an.
Vorbehaltlos, sehr gut. Augsburg jetzt dann bei der Eintracht aus Frankfurt und dann zu Hause gegen den HSV, die nächsten beiden Spiele. Ja, da wird man dann wahrscheinlich auch viel Abstiegskampf oder puren Abstiegskampf erleben. Und für Köln, deine lieben Kollegen, Lars, geht's weiter zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts bei Dortmund und dann zu Hause gegen Werder, die ja vermutlich direkter Konkurrent um Europa sein werden. So schnell kann es gehen. Jetzt hat es der Max geschafft, Werder richtig zu verorten in der Tabelle.
Ja, jetzt auch deswegen umso unverständlicher bei dem Restprogramm, was der FC noch hat, dass man sich da in Augsburg so die Butter vom Brot nehmen lässt. Mhm. Dass man gegen Hoffenheim und gegen Dortmund wahrscheinlich nicht brillieren wird, wobei der FC ja gegen Dortmund insbesondere immer mal ganz gut ausgesehen hat die letzten Jahre. Aber das sind zumindest keine Spiele, wo du davon ausgehen kannst, deine Chancen auf Europa zu verbessern. Und insofern ist das nicht nur aus mit der Wolfsburger Brille doof, ja, sondern tatsächlich auch mit der FC-Brille doof, dass man da nicht die Punkte geholt hat, die man jetzt hätte holen können, aus meiner Sicht, was durchaus im Bereich des Möglichen gewesen ist in Augsburg.
Ich meine, wir haben über die Gründe dafür, warum es bei Köln nicht mehr ganz so rund läuft wie noch in der Hinrunde, vor ein paar Ausgaben der Schlusskonferenz auch schon mal länger gesprochen. Ich glaube, die sind noch gültig. Was vor allem aber auffällt, ist, eine der großen Stärken vom FC war es in der Hinrunde, dass Peter Stöger reagieren konnte auf das, was der Gegner auf den Platz gebracht hat, und zwar oft auch in seiner Grundformation. Also dann wurde auch gewechselt auf eine Dreierkette oder wieder hin zu einer Viererkette. Der hat das sogar beim Auswärtsspiel bei den Bayern so gemacht, dass er gesagt hat, naja, wir gucken mal, ob sie so spielen, wie wir es erwarten. Wenn nicht, dann stellen wir nochmal um. Dieses Vertrauen in deine Mannschaft musst du erstmal haben. Es war aber auch gerechtfertigt zu diesem Zeitpunkt. Und diese Komponente fehlt in den letzten Wochen komplett, auch aufgrund von personellen Schwierigkeiten, und Formkrise kommt da sicherlich auch mit rein. Aber auch dieser FC Augsburg wäre zu knacken gewesen. Aber man hat da jetzt auch taktisch, ehrlich gesagt, keinerlei Veränderung gesehen beim FC, auch nach dem Rückstand. Er hat noch offensiv gewechselt, aber von der Spielanlage her hat sich 0,0 verändert.
Und ist der FC Köln die neue Eintracht? Die Frage. Ja, ein paar Parallelen gibt es da ja, ne? Also auch eine sehr, sehr gute Hinrunde und dann so ein bisschen man schwächelt so ein bisschen zwischendurch, sagen wir es mal so, was aber auch nicht so verwunderlich ist, weil die Konstanz kann die Mannschaft, die sich ja auch tatsächlich jetzt auch entwickelt hat über die letzten 3 Jahre, noch gar nicht so haben, aus meiner Sicht. Stöger macht da einen super Job, glaube ich, aber die Truppen haben halt dann auch mal so Hänger drinnen, muss man akzeptieren, glaube ich.
Keiner will die Eintracht sein. Das ist so ein bisschen die Überschrift dieses kompletten Spieltags. Und alle spielen sie aber ein bisschen so. Und damit haben wir aber jetzt mal über alle Konkurrenten im Abstiegskampf gesprochen. Darmstadt rechne ich hier schon raus. Die sind so gut wie weg, wenn auch noch nicht mathematisch gesehen. Und jetzt könnten wir mal sprechen über den VfL Wolfsburg und den FC Ingolstadt. Ich zeichne noch einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer das Tabellenbild. Wir haben Augsburg und Mainz mit 32 Punkten auf Tabellenplatz 16 und 15. Dahinter 4 Punkte Abstand Ingolstadt mit 28 Punkten auf Tabellenplatz 17. Und wenn wir nach oben gucken, haben wir den HSV mit 33 Punkten und Wolfsburg ebenfalls mit 33 Punkten. Das heißt, diese Mannschaften bewegen sich alle innerhalb von 5 Punkten. Und dafür einen wichtigen Beitrag geleistet, Lars, hat dieses 3:0 von Wolfsburg zu Hause gegen Ingolstadt. Was vom Spiel ist wichtig zu wissen, auch mit Blick auf die nächsten Wochen?
Das Einzige, was man wissen muss, ist, glaube ich, dass es in der zweiten Halbzeit wesentlich besser lief und dass uns ein Eigentor auf die Siegerstraße gebracht hat. Denn Andries Jonker hat es auf der Pressekonferenz auch gesagt, die erste Halbzeit war von beiden Seiten einfach schlechter Fußball. Das muss man so sagen. Das Eigentor fällt dann glücklich quasi in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und dann hat man dann gesehen, dass beim VfL so ein bisschen der Rucksack abgesetzt worden ist. Diese schwere Bürde, die sehr, sehr, ja, immer mit schwingt, wenn man die Auftritte letztendlich sieht, gerade gegen Mannschaften wie Darmstadt, wie Freiburg, wie jetzt halt auch Ingolstadt, die sehr, sehr unangenehm zu spielen sind, die auch gerne mal hinten sehr, 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 sehr dicht gestaffelt stehen. Da hat der VfL die gesamte Saison und eigentlich auch schon Teile der letzten Saison so viel Schwierigkeiten gehabt, da das Spiel zu machen, sich schnell über Schnelligkeit Chancen rauszuspielen, dass man dann auch mal ein bisschen auf das Quäntchen Glück angewiesen war, wie jetzt halt bei dem Eigentor. Und danach hat man es dann in der zweiten Halbzeit sehr, sehr souverän gemacht, wie ich fand. Man hat zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen und ja, man hat den Fans auch mal ein bisschen wieder was zurückgeben können, was in dieser Saison ja fast gar nicht vernünftig gelaufen ist, nämlich mal ein Heimspiel souverän über die Bühne zu bringen und auch mal mit ein paar Torerfolgen, dass man sich auch mal wieder freuen konnte, als VfL-Fan ins Stadion gegangen zu sein.
Ralf, du hast da logischerweise wahrscheinlich...
Ich möchte nicht drüber sprechen.
Du möchtest nicht drüber... Ja, stark, dass ich einen Schwerpunkt Ingolstadt angekündigt habe. Ja, war es für Ingolstadt vielleicht auch einfach noch ein Ausfall zu viel? Denn Roger in der Innenverteidigung hat das sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde, meiner Meinung nach. Aber hat dann an anderen Enden des Spielfelds auch ein bisschen gefehlt. Er konnte für den Aufbau des Spiels jetzt nicht so viel tun, wie auf seine angestammten Rolle.
Hat es gut gemacht, ja, hat auch gefehlt. Und das hat Lars schon richtig gesagt, im Prinzip hat das, und so leid's mir für Sutti tut, an dieser Stelle auch nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Hat er sich ja selbst beschenkt, meinst du?
Nee, das war erst am Tag danach, Sonntag hat er Geburtstag gehabt. Ja, extrem bitter, wenn du mit 0-0 in die Halbzeit gehst, dann alles gut. Kein Problem, alles gut, alles entspannt. Aber so war es natürlich extrem unglücklich und das war schon eine mitspielentscheidende Situation. Und die Gründe, mein Gott, ich würde es eher in einen größeren Kontext setzen und sagen, du hast vorher 9 Punkte aus der englischen Woche geholt, was ich glaube im Ingolstadt-Kontext wahrscheinlich historisch ist. Ich weiß nicht, wann sie... Obwohl doch, unter Hasenhüttl haben sie bestimmt auch mal 3 in Folge gewonnen. Aber jetzt noch ein viertes. Puh. Du hast es mit den 9 geschafft, am Leben zu bleiben, dran zu bleiben, Kontakt zu halten, der immer noch da ist. Hast jetzt eine Möglichkeit liegen lassen. Ja. Und hast jetzt im Prinzip die nächste Möglichkeit. So so simpel, doof, einfach, wie es halt klingt, ist es nun mal. Und da komme ich jetzt, oder da gehe ich dann wieder einen halben Schritt zurück und sag, angucken, wie das Mainz und wie es Augsburg angegangen sind. Und genauso musst du es gegen Bremen angehen. Also ausspielen wirst du Bremen nicht können.
Mhm. Es muss über die Energie und von den Rängen und alle zusammenkommen.
Ja, so ist es. Also das sind halt auch so Phrasen und das klingt oft so abgedroschen und dann haben wir wieder unsere Bundestrainer, die diese Worthülsen nicht mehr hören können, aber naja, es geht nicht anders.
Eben, du hast es an diesem Spieltag, finde ich, perfekt gesehen mit Mainz und mit Augsburg. Das waren zwei Vereine, die ihre Fans, wo ein wesentlicher Teil der kompletten Kommunikation vor den Heimspielen war, alle zu mobilisieren, alle hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Und du hast bei beiden Spielen gesehen, dass das einen Effekt hatte, der sich auch dann auch sportlicher ausgewirkt hat. Ich finde, jetzt wir sind gerade genau in der Phase der Saison, in der solche Argumente manchmal sogar wichtiger werden als sportliche Klasse, taktische Systeme und dieser ganze Kladderadatsch. Das letztes Jahr hattest du mit Eintracht Frankfurt eine Mannschaft, die sich auch nicht spielerisch aus dem Tabellenkeller geholt hat. Werder genauso mit This is Osterdeich, wobei das kam ja nicht mal von den Fans. Aber Green White Wonderwall, genau, das war die Aktion der Fans. Das ist halt jetzt genau die Saisonphase, in der es auf diese Dinge noch mehr ankommt als vielleicht in den Spieltagen zuvor, einfach weil jetzt auch die Dringlichkeit noch höher ist und die Energie in den Stadien vielleicht auch, das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung meinerseits, aber ich finde das schon vollkommen valide, solche Aspekte hier in die Betrachtung mit einzubeziehen, weil du hast, wie gesagt, du hast gesehen, Augsburg hat kein grandioses Spiel gemacht, hat aber einen Dreier geholt, Mainz hat ein gutes Spiel gemacht, aber hätte auch nach hinten hin kippen können und hat aber Hertha auch nicht mal dran schnuppern lassen. Hinten raus hatte Hertha noch mal eine Chance, aber das passiert halt auch mal, dass du eine Chance zulässt. Und so ist es halt auch bei Ingolstadt. Aber, Ralf, ohne Matip, Suttner und Brejeri geht es jetzt dann gegen Werder. Das ist natürlich, also der Kader ist jetzt nicht der breiteste, oder würdest du mir da widersprechen?
Nein, da hast du vollkommen recht. Und das ist in der, für die Defensive ist das ein absoluter Worst Case. So. Aber nutzt alles nichts, Max. Es nutzt einfach nichts. Und da kommen wir auch wieder dahin, und auch wenn jetzt alle wieder die Augen verdrehen, besondere Situationen erfordern, ich will nicht sagen besondere Maßnahmen, aber besondere Leistungen. Und solche Energieleistungen, jetzt könnte man sich sehr einfach machen und sagen, ja, warum machst du das nicht jeden Spieltag? Nee, das funktioniert nicht. Du kannst diese außergewöhnliche Stimmung, Spannung, Anspannung, Energie, Kraft kannst du nicht in jedem Spiel abrufen. Das geht nicht. So. Aber jetzt bist du in einer Phase, in der du, ich sag mal, diesen kleinen Joker ziehen musst. Ich meine, wir haben alle noch die Bilder von der Busankunft der Bremer in der letzten Saison. Ich glaube, vorletztes Heimspiel war es.
Gegen Stuttgart am Montagabend war das, glaube ich, am beeindruckendsten.
Ja, so, auch die Fans kannst du nicht jedes zweite Heimspiel oder jedes Heimspielwochenende, also jedes zweite Wochenende dazu animieren, zu Tausenden den Bus zum Stadion zu begleiten und eine Stimmung zu erzeugen, dass fast das Dach wegfliegt. Und genauso wenig kannst du das von den Spielern verlangen. Aber du bist jetzt in einer Phase, in der du diesen Joker ziehen musst. Mhm. So, und für Bremen ging es am, weiß ich nicht, 32., 33. war dieser Tag, dieser Abend. Ja, und damit Ingolstadt halt diesen Anschluss einfach nicht verliert, verpasst, ist es vielleicht jetzt nötig.
Wie ist denn die Stimmung da in Wolfsburg, Lars? Jetzt in diesem Spiel, aber auch davor, denn es gab ja mit dem 0:1 zu Hause gegen Freiburg und dann dem 1:4 auf Schalke zwei ordentliche Dämpfer.
Ja, also da muss man ein bisschen differenzieren. Also dem Spiel, nach den Niederlagen gegen Freiburg und gegen Schalke oder gerade gegen nach der desaströsen Partie auf Schalke, haben sich Vertreter der Mannschaft nochmal mit Vertretern der Fans getroffen. Und man hat sich da nochmal in die Augen gesehen oder geschaut und ist dann rausgegangen aus dieser Sitzung und hat gesagt, wir packen das alle gemeinsam. Also der harte Kern der Fans ist so, dass es tatsächlich auch am Samstag wieder einen Busempfang gab, dass man tatsächlich auch von der ersten Minute an die Mannschaft nach vorne gepeitscht hat. Das ist, was den harten Kern und die Mannschaft angeht, da geht momentan kein Blatt dazwischen. Letztendlich hat man auch gar keine andere Alternative, weil man irgendwie über so Sachen wie Boykotte und wir pfeifen sie alle nieder und so weiter, da ist man lange hinaus. Mittlerweile haben alle, glaube ich, kapiert, oder die meisten, glaube ich, kapiert, dass es nur darum geht, jetzt irgendwie die Haut zu retten. Und das kriegst du nur hin, wenn du da eine geschlossene Leistung zeigst, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Mario Gomez hat das gesagt, ich habe in der Mixzone mit ihm sprechen können am Samstag noch, und da sagte er auch, die Fans haben einen überragenden Job gemacht diese Woche, die haben sich eben nicht anstecken lassen von Teilen der Presse, die da immer nochmal schön draufgehauen haben nach dem Schalke-Spiel, auch zum Teil zurecht draufgehauen haben, wie ich, weil es war wirklich keine gute Leistung, aber man ist jetzt da bemüht, da so ein bisschen Wagenburg-Mentalität in Wolfsburg hinzubekommen. Nichtsdestotrotz sind auch, wenn man jetzt aus diesem harten Kern der Fanlandschaft in Wolfsburg mal rausgeht, ganz, ganz viele Leute auch noch sehr, sehr unzufrieden mit dem Saisonverlauf und dass es überhaupt so weit kommen konnte. Und da ist man noch nicht ganz so gnädig. Unser Capo hat Samstag nochmal eine Ansprache gehalten vorm Spiel und hat gesagt, es ist jetzt scheißegal, wer da auf dem Platz steht. Und nach der Saison oder im Mai können wir immer noch analysieren, schimpfen und draufhauen und meckern und was weiß ich was. Jetzt zählt erstmal nur, den Klassenerhalt irgendwie sicher zu machen. Und da, glaube ich, ist man insgesamt eigentlich auf einem guten Weg, um das jetzt auch mal positiv und optimistisch abzuschließen.
Mhm. Apropos, es ist ganz egal, wer auf dem Platz steht. Wer ja auf dem Platz stand, war Didavi für Mali, der dann erst später reinkam. Dazu haben wir eine Hörerinnenfrage von der lieben Becky bekommen, @genderbeitrag auf Twitter, die eben sich verwundert gezeigt hat über diese Personalie und jetzt dann mit dem Wissen der 90 Minuten fragt, was wird denn das jetzt für Didavi in den nächsten Spielen bedeuten? Was ist deine Meinung dazu? Wie funktioniert die Offensive am besten beim VfL?
Naja, muss man ja wissen, dass Didavi nicht rausgegangen ist aufgrund seiner Leistung, die ich in der ersten Halbzeit noch zu den besseren zählen würde, wenn man die Mannschaftskameraden vergleicht. Also Didavi war durchaus ein belebendes Element. Aber der ist ja rausgegangen, weil er eine Verletzung hatte, mal wieder. Ja, irgendwie muskuläre Probleme steht da jetzt im Raum. Was das jetzt heißt, auch für die nächsten Spiele, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir haben ja Ostern, Didavi ist unser rohes Ei, den müssen wir in Watte packen, damit zumindest einige Minuten auf dem Platz stehen kann, denn wenn er einigermaßen fit ist und einigermaßen spielen kann, dann wird er auch spielen, weil dafür ist er einer tatsächlich auch der wenigen Kreativköpfe, die wir da jetzt haben, und er kann in gerade auch im Abstiegskampf den Unterschied noch ausmachen, deswegen müssen wir alles dafür tun, oder die ärztliche Abteilung muss alles dafür tun, ihn irgendwie wieder fit zu bekommen und ihn dann, dass wir ihn so einsetzen können, dass er dann tatsächlich nochmal eine Rolle spielen kann, vielleicht auch mehr als nur 45 Minuten. Mhm. Also es war keine Leistungsauswechslung gegen Mali in dem Punkt. Und beide haben ja auch schon gezeigt, Mali und Didavi, dass sie zum Beispiel in Leipzig auch miteinander auf dem Platz stehen können, sehr erfolgreich. Und so, da sehe ich momentan Yunus Mali als noch, wenn man das so ein bisschen despektierlich sagen kann, als die größere Baustelle an, auch wenn er am Samstag getroffen hat. Mhm.
Ja, das ist ja so ein bisschen die Ironie auf beiden Seiten, dass Mainz personell sehr geschadet hat, dass Mali abgegeben wurde im Winter und Mali aber dafür nicht mal ein Volltreffer für den VfL war. Das heißt, beiden Vereinen hat es gerade noch nicht so viel gebracht, außer ein bisschen Geld für den FSV. Aber tabellarisch gesehen liegt man ja mit Platz 15 und 13 noch sehr nah beieinander. Wenn wir über
Na gut, das ist ganz, ganz kurz noch zu Mali. Das ist natürlich relativ kurzfristig jetzt gedacht, weil das ist natürlich eine Verpflichtung gewesen, auch über den, wir wollten ihn ja nicht nur eine Rückrunde hier verpflichten, sondern er hat ja einen längerfristigen Vertrag auch bekommen. Und wenn du so einen Spieler bekommen kannst und er tatsächlich auch sozusagen sagt, ich möchte auch nach Wolfsburg kommen, weil ich da eine Perspektive für mich sehe, so auch als Zwischenschritt, was er ja gesagt hat, weil er zu einem ganz großen Club in Anführungsstrichen, da hat er sich noch nicht getraut. Aber so weiter zu wachsen in Wolfsburg, das war ja von beiden Seiten auch ein legitimer Plan. Die Mainzer haben gesagt, okay, mehr Geld würden wir im Sommer nicht bekommen, nämlich da ist er nämlich weg für lau, so ungefähr. Deswegen jetzt nochmal mitnehmen die Kohle, und es sollte eigentlich eine Win-Win-Situation sein für alle Beteiligten, dass das so noch nicht der Fall gewesen ist. Zumindest die Mainzer konnten sich ja darauf einstellen, dass er nicht mehr da ist. Entsprechend hätte man es kompensieren können oder auch vielleicht sogar müssen, dass er bei uns nicht so einschlägt, ist auch fast, ich will nicht sagen normal, aber das kann natürlich passieren. Anderes Spielsystem, viel Unruhe im Verein. Mali nehme ich als sehr, sehr sensiblen Spieler wahr, der sich auch erstmal zurechtfinden muss und so. Deswegen, unterm Strich trotzdem, man kann mehr erwarten, aber dass es nicht zum Überflieger geworden ist in den paar Spielen der Rückrunde jetzt, das kann man, glaube ich, auch ein Stück weit nachvollziehen.
Wenn wir über Offensivleistungen sprechen, Ralf, dann sprechen wir hier über zwei Mannschaften. Wolfsburg hat 30 Tore erzielt, Ingolstadt hat 31 Tore erzielt. Ich will jetzt nicht in mein ewiges Mantra des fehlenden Knipsers bei Ingolstadt verfallen, sondern ich würde gerne einen anderen Aspekt mit dir noch besprechen. Unter Kautschinski, das war ja alles noch in dieser Saison, wir erinnern uns dunkel, liebe Hörerinnen und Hörer, war ja noch die Frage, wie möchte der FC Ingolstadt im Anlaufen des Gegners spielen? Das heißt, spielt man weiter ein sehr offensives Pressing und stört den Gegner früh im Spiel Aufbau und kreiert damit auch immer wieder Chancen, wo der Weg zum gegnerischen Tor sehr kurz ist, banal gesagt. Oder möchte man etwas zurückgezogener spielen, etwas mehr auch auf Ballbesitz ausgerichtet, so wie Kautschinski gespielt hat. Diese Entscheidung ist mit Walpurgis jetzt ja hinsichtlich Offensivpressing gefallen. Das sehe ich doch richtig.
Ja, man ist wieder ein bisschen dahin zurückgekehrt, was einen stark gemacht hat. Das siehst du richtig, ja.
Und trotzdem finde ich, dass das. Und deswegen bin ich da nämlich auch so am Zweifeln gewesen, ob ich das auch richtig interpretiert habe. Es wird ein bisschen mehr mit angezogener Handbremse offensiv gepresst. Es gibt immer wieder Phasen, in denen man sich dann tief fallen lässt. Und ich konnte das bisher noch nie an irgendwas festmachen. Also bei manchen Mannschaften ist es ja so, wenn das Offensivpressing ins Leere läuft, dann, wenn die erste Reihe überspielt wurde, dann lassen sich alle fallen und dann versuchen einfach alle wieder hinter den Ball zu kommen. Und dann wartet man quasi an der Mittellinie auf den Ball, beziehungsweise ein paar Spieler müssen hinterherrennen. Wie ist es denn bei Ingolstadt?
Ich hätte es jetzt anders formuliert, aber sinngemäß sind wir uns da einig. Ich hätte es aber nicht mit dieser Konsequenz, mit dieser letzten, vielleicht auch Überzeugung, wie man es noch letztes Jahr gemacht hat. Und das erklärt halt deines, ich weiß nicht, Skepsis, Zweifel, wie auch immer man das formulieren möchte. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wie man das löst.
Ja, naja, wenn wir uns beide nicht mehr so sicher sind, wo es herkommt, dann haben wir wahrscheinlich auch keine Lösungsansätze. Glaubst du denn, dass das
die Ansätze sind halt einfach andere so. Ja. Ralf Hasenhüttl war halt ein Vertreter des ganz, ich sag mal, des Bedingungslosen, des ganz Konsequenten so. Und momentan ist das mehr so ein, ja, grundsätzlich wollen wir das auch, aber. Ja. So, und dieses Aber gibt's bei Hasenhüttl nicht.
Ich frage mich das unter anderem auch deshalb, weil wenn ich aufs Restprogramm gucke, dann sehe ich neben dem Heimspiel gegen Werder Bremen, über das wir jetzt gerade schon gesprochen haben, dann sehe ich noch ein Auswärtsspiel in Leipzig, ein Heimspiel gegen Leverkusen, ein Auswärtsspiel in Freiburg und dann ein Heimspiel gegen Schalke 04. Das heißt, wir haben noch drei Heimspiele und wir haben aber auch viele Gegner, die offensiv durchaus was auf der Kette haben. Also vor allem Werder, Leipzig, Freiburg und Schalke noch so je nach Tagesform. Aber die können ja was, wo plakativ gesagt es ja schon das wesentliche entscheidende Kriterium sein könnte, halte ich die von meinem Tor fern, in denen ich im Spielaufbau so auf den Füßen stehe, dass die das nicht so wirklich hinbekommen.
Naja, also das Ding gegen Leipzig wird ja sowieso wieder ein ganz eigenes Spiel, einfach aufgrund der Konstellation.
War's ja auch schon in der Hinrunde.
Ehemaliger Trainer, richtig. Und ich glaube, Hasenhüttl hat auch das Ding im Hinspiel nicht so wirklich geschmeckt, so wie ich ihn aus den 2 Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, kenne. dürfte er ziemlich not amused gewesen sein und das wird er seiner Mannschaft im Vorlauf zum Spiel auch entsprechend, ja, er wird sie einstellen, er wird sie sehr gut einstellen, er wird sie scharf machen und das kann er. Und ja, das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, aber ja, du hast Bremen, du hast Freiburg, Schalke als Wundertüte, wenn es für die zum Schluss doch nochmal um irgendwie was gehen sollte. Ja, die müssen die Saison ja dann auch irgendwie retten, dass sie zumindest in die Euroleague kommen nächstes Jahr. Es wird nicht leicht. Mhm. Damit verrate ich jetzt natürlich kein Geheimnis.
Ja, ist jetzt nicht gerade der Episodentitel, das ist allerdings
ja.
wahr.
Nein, aber ja, aber die Antwort, Max, die ich jetzt oder damit ich jetzt eine Antwort gebe, damit wir das Thema auflösen, dann würde ich jetzt hier rausgehen aus der Wohnung, fahre 1200 Meter, dann bin ich nämlich an der Geschäftsstelle. Und sag,
da kannst du doch laufen, Ralf, da musst du doch nicht fahren. Denk doch mal an die Umwelt.
Weißt du, wie das regnet? sag hier, guten Tag, Herr Walpurgis, ich habe die Lösung.
Ja.
Aber dem ist halt nicht so.
Dem ist nicht so. Wir haben, als du das letzte Mal im Rasenfunk warst, auch darüber gesprochen, was an Spielertypen verloren gegangen ist, gerade mit Özcan, der ja nicht mehr bei Ingolstadt spielt. Was für Typen braucht man denn jetzt in so einer Phase der Saison und wer kann das sein bei Ingolstadt?
Ja. Mhm.
Warum seufzt du? Ist die Frage doof gestellt? Also, oder?
Nein, du brauchst einen Typ Sokrates.
Schon, ne?
Ja, so. Jetzt ist Marvin gesperrt.
Marvin Martip. Mhm.
Ja.
Du willst deinen Ex-Kollegen nicht zu nahe treten.
Nein, das ist noch nicht mal, das ist nicht zwingend was Negatives. Du kannst ja nicht, du kannst das von keinem, also du kannst keinen Spieler dazu zwingen. Also du kannst nicht sagen, so, du machst jetzt mal das, was Sokrates gemacht hat. Das muss, du hast mit Cohen theoretisch jemanden, der das kann, der in den letzten Wochen sehr, sehr ansteckend wirkte, also ansteckend im positiven Sinne, der seine Mannschaft wirklich und seine Mitspieler sehr angetrieben hat, war ja zum Teil auch selber erfolgreich. Aber Ingolstadt ist eine Mannschaft, die das übers Kollektiv auffangen muss. Natürlich hast du gewisse Säulen, du hast ein gewisses Gerüst und das ist genau wieder. Und da kommen wir zum Anfang dieser Diskussion. Und die fehlen jetzt, diese Säulen. Oder ein Teil dieser Säulen.
Ja.
Insofern keine optimalen Voraussetzungen. Aber nutzt alles nichts.
Da hast du wohl recht. Ich hätte ganz gern von euch beiden dann so ein bisschen eure Prognose oder euer Gefühl abgetastet, was jetzt dann den Ausgang dieser kompletten Saison angeht. Lars darf mal anfangen. Du darfst die individuelle Klasse nicht als Argument für den Nichtabstieg nehmen, Lars, denn darüber legt sich die liebe Becky vollkommen zurecht auf. Das wurde auch sehr häufig hier im Rasenfunk gesagt. Ehrlich gesagt, glaube ich, auch Ausdruck einer gewissen Ratlosigkeit in der Analyse, sowohl von mir als auch von meinen Gästen. Wolfsburg ist immer noch ein bisschen schwer zu fassen. Was ist denn so dein Gefühl? Wo wird das hingehen in dieser Saison und aus welchen Gründen wird man es, wenn man es schafft, den Klassenerhalt zu schaffen, was werden die Gründe dafür sein?
Ja, das ist eine Frage, wir reiben uns ja schon die ganze Saison verwundert die Augen. Was ist mit dieser Mannschaft los? Was ist mit diesem Verein los, dass man mit dieser Truppe deutlich besser darstellen müsste als Platz oder einen Punkt vor der Relegation oder Platz 13 oder sonst irgendwas, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Insofern haben wir die gesamte Saison nach Antworten gesucht. Wir haben bisher keine gefunden, muss man ganz ehrlich sagen. Man hat es ja Jahre, also monatelang mit der Planlosigkeit oder bei der Planlosigkeit sozusagen gelassen. Man hat, um da jetzt nochmal fast bei Adam und Eva anzufangen, viel zu lange an Hacking festgehalten. Man hat dann die falsche Entscheidung getroffen, was es mit Ismail auf sich hat. Man hat dann den Sportdirektor, den sportlich Verantwortlichen geschmissen und neu ersetzt. Das sind natürlich alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Die Mannschaft ist verunsichert, viele Leute wollten weg, die Draxler-Problematik und so weiter und so fort. Also man kann analysieren und aufzählen ohne Ende. Das ist gar keine Frage. Pardon. Aber was man auf alle Fälle nicht darf mit dieser Mannschaft, ist absteigen. So, und ich, ja, da ist einfach, und das ist ja das, was ich mir auch immer wieder von Gästen bei mir im Fanradio, im Wölferradio anhöre. Also eigentlich habt ihr doch viel zu viel Qualität. Und ich sag dann immer regelmäßig, sag's nicht so laut, weil das ist etwas, was die Mannschaft nicht hören darf. Weil wenn Stuttgart hatte auch ganz viel Qualität in der vergangenen Saison, glaube ich, oder mehr als das im Absteck, was hätten zu tun haben dürfen. Und das ist dann halt nach hinten losgegangen. Entsprechend tue ich mich sehr, sehr schwer, woran das hingeht. Man ist immer so ein bisschen eine Mischung aus Hoffen und ungläubigem Staunen, was sich da abspielt. Aber auf der anderen Seite ist auch unwahrscheinlich spannend, was da gerade passiert. Und ich glaube, sollten wir das Ganze überstehen im 20. Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit, dann wird das die Entwicklung des Vereins nachhaltig und ich glaube auch positiv beeinflussen. Und wenn ich jetzt rein aufs Restprogramm schaue, dann ist das alles andere als einfach. Mit Hertha, dann kommt ein Spiel mit zu Hause gegen Bayern, das wirst du aller Voraussicht nach nicht hoch gewinnen. Ja, so, das heißt, mit zwei Niederlagen, so eng wie das unten ist, da kann es ja auch passieren, dass dir wieder Ingolstadt mit dem entsprechenden Ergebnis im Nacken sitzt, der HSV vorbeizieht, Augsburg vielleicht vorbeizieht, was weiß ich was, das sind alles so Punkte, die da darf man dann nicht in außer Acht lassen. Und dann spielst du noch Frankfurt, spielst noch Gladbach und spielst das Endspiel, was hoffentlich kein sein wird, gegen den HSV. Das sind alles natürlich Sachen, da kannst du auch mal ganz geschmeidig mit wenig Punkten rausgehen. Und das ist so ein bisschen der Albtraum, diese Befürchtung, die ich habe, dass da tatsächlich am letzten Spiel dann noch um alles gehen könnte, dass der eine den anderen in die Relegation noch schicken könnte. Das wäre etwas, was mein schwaches Herz nur sehr, sehr schwer überstehen könnte. Insofern hoffe ich, dass unsere Lebensversicherung Mario Gomez dann vielleicht doch den ein oder anderen Überraschungskuh noch setzt und dann, dass man vielleicht doch bei der heimstarken Hertha was mitnimmt, dass man doch nicht gegen Bayern die üblichen 3-4 Tore kassiert und dass man der Eintracht, die ja die neue Hertha ist, sozusagen auch nochmal einen einschenken kann zu Hause. Das sind so ein bisschen meine Hoffnungen, dass man so ein bisschen überrascht, was diese Mannschaft durchaus in der Lage ist, diese Saison sowohl positiv als auch negativ.
Und du hast jetzt die ganze Zeit vom Relegationsplatz gesprochen. Das impliziert auch schon ein bisschen so dein Gefühl für den FC Ingolstadt. Ralf, was ist denn so deine Prognose für den FCI jetzt in den nächsten Wochen und dann auf die ganze Saison hingesehen?
Natürlich ist der Wunsch da auch ein bisschen der Vater des Gedanken, aber ja, die Relegation, ja, da kann man dann doch schon noch mal ran. Gerne auch dann den direkten Klassenerhalt, meinetwegen mit nur einem besseren Tor. Das ist völlig Latte, interessiert gar nicht. Ja, ich von meiner passiven Seite her kann eigentlich nur hoffen, dass man noch mindestens einen Tabellenplatz nach oben springt. Und dann gibt's dann noch eine Mannschaft, die darf ruhig noch zwei, drei Plätze runter. Und dann, ja, aber es merkt man vielleicht auch daran, wie ich jetzt hier versuche, das zu formulieren. Es wird halt ein ganz knappes Höschen, ne? Es wird eine ganz enge Kiste.
Es wird viel zusammenkommen müssen, damit das noch klappt. Die kommenden Gegner, richtig, ja, wie schon angesprochen, Bremen, Leipzig, Leverkusen, Freiburg und Schalke.
Ja, da hast du mal eben Platz 8, Platz 6, Platz 2, ja, und 11. Ja.
Ja, wobei du dann wahrscheinlich hoffen wirst, dass sich die Schalker Form noch hält, die wir jetzt am Sonntag erleben konnten beim Auswärtsspiel in Darmstadt, oder? Das war ja, beziehungsweise, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt nicht schon wieder zu populistisch formuliert war, denn wenn wir uns mal auf dieses Spiel stürzen, 2-1 gewinnt das Darmstadt, aber Schalke, die größeren Chancen, mehr Torschüsse, die besseren Chancen, also es gibt ja auch so statistische Werte wie Expected Goals und so weiter, die auch die Qualität von Torschüssen versucht zu bewerten. Im Grunde war doch die Chancenverwertung für Schalke der wesentliche Grund für die Niederlage, oder Ralf?
In dem Fall, bei diesem Spiel, muss ich leider gestehen, ich habe parallel Manchester United gegen den FC Chelsea kommentiert, deswegen kann ich zu Schalke nichts sagen.
Man muss sich nie dafür entschuldigen, dass man nebenher ein Premier League Spitzenspiel kommentiert hat.
Dass man auch noch einen Job hat.
Ja, genau.
Also wirklich zum Spiel erscheint.
Und vor allen Dingen Fußball geguckt hat.
Und dafür auch noch Geld verdient. Meine Güte, you're living the dream.
Ja, nee, ich kann, also zum Schalke-Spiel in Darmstadt kann ich absolut nichts sagen. Ich bin jetzt nur etwas, ich will nicht sagen überrascht, aber wenn ich so ein bisschen meine Schalke-Timeline gelesen habe und auch so den ein oder anderen Bericht, da war eher was von, emotionslosem Tiefpunkt etc. Also das klang nicht so positiv, wie du es halbwegs gerade dargestellt hast. Klärt mich bitte auf.
Ja, Lars, dann musst du das Korrektiv jetzt für meine Meinung sein. Ich würde es nur aussagen.
Würde ich da mal in die Bresche springen. Also zu anderen Zeiten bei anderen Spielen hätte ich vielleicht gesagt, die waren mit dem Kopf schon ja noch in Amsterdam oder schon wieder beim Spiel gegen Ajax so ungefähr. Mhm. Also mir hat sich der Verdacht so ein bisschen aufgedrängt, so ach komm hier Darmstadt, das machen wir mal so ein Stückchen weit nebenbei. Ja, und hat dann vielleicht auch das letzte Quäntchen, den letzten Biss verbissen lassen. Und meine Twitter-Timeline, gerade auch mit den Kollegen Alfred Draxler von der Sportbild oder Peter Neururer, die haben da.
Wen folgst du denn auf Twitter, Lars?
Ich weiß auch nicht, wieso.
Da kann ich dir aber noch ein paar bessere Follower-Empfehlungen geben.
Irgendwann mal bei der Party was eingestellt bei mir, glaube ich, auf dem Handy. Nein, Spaß beiseite. Also da gab's schon das ein oder andere Kommentarchen, wo ich gedacht habe, oh, da hauen die aber richtig auf Schalke ein, weil man da natürlich auch ganz andere Ansprüche an den Tag gelegt hat und gerade was auch die mögliche Qualifikation für Europa noch angeht. Mhm. Letztendlich Darmstadt hat das gemacht, was sie können. Das ist, ohne den Darmstädtern zu nahe treten zu wollen, diese Saison nicht so viel. Nicht umsonst steht man da ja auch am Tabellenende. Aber letztendlich hatten sie dann auch mal das Quäntchen Glück auf der Seite, gerade auch zum Schluss das Spiel dann noch sozusagen zu zwingen oder das glückliche Türchen dann noch zu machen. Dann vergibt Schalke noch einen Elfer und so ein Krams. Also das sind so Sachen, die haben dann sozusagen reingespielt und dann kann so ein Spiel auch mal so laufen.
Ja, ich glaube, das fasst schon ganz gut zusammen. Ich denke, es ist auch ein Mittelding aus beidem. Es war ein emotionsloser Auftritt, das kann ich aus Fansicht durchaus verstehen. Es wäre viel, viel mehr für Schalke drin gewesen, aber es gab auch große Chancen, die man hätte verwerten können. Da war man im Abschluss auch einfach nicht glücklich genug. Am plakativsten natürlich der verschossene Strafstoß, aber auch viele Kopfballchancen, die entweder toll gehalten wurden von Esser oder eben knapp vorbeigingen. Ja, wenn man auf etwas Positives gucken will aus Schalker Sicht, dann kann man sich, glaube ich, an Koke erfreuen. Der hat ein starkes Spiel gemacht, nicht nur, weil er jetzt sein erstes Tor gemacht hat, sondern auch die Art und Weise, wie er als einer der wenigen gespielt hat, von der Körpersprache her, hat sich viel eingebunden im Aufbau. Der Laufweg vor dem 1:1 war grandios im Rücken der Verteidiger, ganz, ganz schwierig für die, eigentlich fast unmöglich, ihn da dann am kurzen Pfosten zu decken, wenn man nicht hinten noch Augen hat. Das war gut und sonst gab es aber auch viel Schlechtes und Darmstadt ist dem Abstieg noch einmal von der Klinge gesprungen mit einem 2:1 zu Hause, aber insgesamt gehört das jetzt schon zur Abschiedstournee aus der Bundesliga und die große Frage ist wohl eher noch, gewinnt man auswärts noch oder holt man wenigstens auswärts ein Pünktchen, da steht man ja immer noch bei Null, haben wir auch schon thematisiert. Und dann gibt es noch ein Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben, nämlich das 0:0 von Leverkusen gegen den FC Bayern. in dessen Betrachtung auch so ein bisschen das Champions League-Spiel vom Mittwoch mit einfließt, Ralf. Es scheint kaum möglich, über Bayern zu sprechen, ohne über die Champions League zu sprechen, zumindest wenn man im April in der Bundesliga über die Bayern spricht. Was kann man denn mitnehmen, sowohl von diesem Leverkusen-Spiel, und hilft uns das auch irgendwie, einen Eindruck davon zu bekommen, wie das jetzt im Rückspiel gegen Madrid laufen könnte? Oder sind das zwei komplett verschiedene Schuhe?
Ich glaube, das Rückspiel in Verbindung mit Leverkusen oder im Kontext zu Leverkusen ist eine komplett andere Geschichte. Bei Bayern muss ich natürlich auch wieder einschränken, dass ich nicht alles gesehen habe aufgrund meines Jobs. Aber ich habe natürlich das Real Madrid-Spiel komplett gesehen. Wenn wir auch kurz, weil du ja sagtest, wir müssen die Champions League natürlich mit in Betracht ziehen. Ich war tatsächlich erstaunt, muss ich gestehen, dass sich selbst eine Mannschaft wie der FC Bayern von einem verschossenen Elfmeter so aus der Bahn werfen lässt. Mhm. Und da könnt ihr mir vielleicht helfen. Das Ding in Leverkusen war mehr so ein, war eine Pflichtaufgabe zwischen zwei unheimlich wichtigen Spielen.
Ja, diese aber eigentlich besser angegangen sind als häufig, diese Pflichtaufgaben. Das heißt, es war eigentlich ein ganz gutes Spiel von den Bayern und ein Sieg wäre auch verdient gewesen. Das ist die größeren Chancen eindeutig auf Seiten des FCB. Für mich war das ist so eine Theorie, die ich schon eine Weile in meinem Kopf bewege. Ich habe mich gefragt, wie kommt es eigentlich, dass eine Mannschaft wie der FC Bayern, die das ganze Jahr im Prinzip auf solche Champions League Spiele hinfiebert, wie jetzt gegen Real, dass man so außer Form auftritt, was auch so die komplette Körperhaltung und Körpersprache angeht. Das heißt, ja, der verschossene Strafstoß war nochmal der Durchstoß. Ich fand aber auch schon vorher die Leistung alles andere als überzeugend. Viele Fehlpässe, viele Ungenauigkeiten. Man wirkte fast ein bisschen hibbelig. Man wirkte ganz deutlich nervös.
Ja, Max, du darfst in der Situation oder du musst, darfst da eins nicht vergessen. Das spielt der FC Bayern gegen Real Madrid. So, und du hast auch bei Real Madrid diesen Respekt vor dem Gegner gespürt.
Das stimmt.
Wenn du mal gesehen hast, beide Mannschaften haben gegen den Ball die Räume gut zugelaufen, aber haben den Gegner nicht aggressiv attackiert, weil sie zu viel Respekt davor hatten, dieses 1-gegen-1 zu verlieren, und dann geht die Post ab.
Ja, genau. Und man ist auch nach Ballgewinn nicht so krass nach vorne gegangen. Also bei beiden so, hast du es gesehen.
Genau, das war bei beiden der Fall. Und dann hast du aber nach dem verschossenen Elfmeter, dann kam die Halbzeit und dann kam direkt das Tor von Real. Mhm. Und dann hast du einfach gesehen, wie so ein Spiel auf mentaler Ebene komplett kippen kann. Real Madrid hat sich zu dem, und das meine ich jetzt nicht negativ, zu dem pragmatischen, eiskalten, wie eine Maschine funktionierenden Block gefunden und entwickelt. Und der FC Bayern ist fahrig geworden. Mhm. Und deswegen haben
sie das Spiel. Das macht sie ja fast menschlich, die Bayern. ich sag's ja nicht gerne, aber
es das dürfte, sind ja genau die Punkte. Ja, aber das war einfach für mich das Entscheidende. Und Real hat in der zweiten Halbzeit, haben sie wirklich, um das ein bisschen in den größeren Kontext zu setzen, unter Sinne, den sie dann, haben sie sich ein bisschen wegentwickelt von dem galaktischen, spektakulären Ereignisfußball, wo die Show fast wichtiger ist als das Ergebnis, hin zu einem, ja, wie habe ich es eben gesagt, zu einer wie eine Maschine funktionierenden Einheit.
Viel pragmatischer.
Da hat jeder seine Aufgabe. Da steht ein Block auf dem Platz, da steht eine Einheit auf dem Platz. Die sind schwer zu greifen. Du rennst gegen einen Fels an. Und ja, und andersrum ist man beim FC Bayern halt wirklich, man ist fahrig geworden, man ist langsam geworden, man ist nachlässig geworden, man ist ungenau geworden, und mit der Gelb-Roten, ja, da muss man wirklich zu Manuel Neuer gehen und sagen, Junge, danke, dass wir hier nicht mit 1-4 das Spiel beendet haben, weil Real ist nicht Paris. So, das holst du im Bernabeu nicht auf.
Aber, und das ist so ein bisschen die These, die ich so ein bisschen in meinem Kopf bewege seit einigen Tagen, man ist es auch einfach nicht gewohnt. Ich habe mir das schon in den letzten Jahren immer wieder gedacht, dass es den Bayern zum Nachteil wird, dass man in der Liga, ehrlich gesagt, nur in den Spielen gegen Borussia Dortmund, mit Abstrich noch in den Spielen gegen Hoffenheim und Gladbach vor allem so, weil man mit denen sich gegen die immer schwer getan hat, so gefordert wird, wie es annähernd dann in der Champions League passiert. Und wenn ich eben auf die Primera Division Mannschaften gucke, auf Atletico, Barca und Real, die haben pro Saison ganz, ganz viele Spiele, die vergleichbar sind mit dem, was Bayern hier gegen ganz viele Gegner auf den Platz bringt, aber die haben mehr dieser Highlight-Spiele, nenne ich es jetzt, wo du gegen Mannschaften antrittst, bei denen es schon so ist, wenn die einen schlechten Tag haben, dann können die nochmal so wechseln, dass es auch auf diesem Niveau nochmal eine Verbesserung oder eine Änderung darstellt, die mit einem anderen Selbstbewusstsein ins Spiel gehen. Und ich finde, das kann man auch in diesem Leverkusen-Spiel sehen. Bayern wechselt auf 5 Positionen, spielt nicht schlecht, hätte das Ding auch gewinnen müssen. Und Leverkusen jetzt natürlich auch gerade nicht in der besten Phase seiner Historie. Aber das ist auch, also ich habe mir das ganze Spiel über gedacht, vielleicht ist das auch Arroganz meinerseits aus der Sicht des Bayern-Fans, aber das ist so eine komplett andere Preisklasse und Bayern fehlen diese Vergleiche im obersten Qualitätsregal und das kommt dann vielleicht noch mit dazu, dass man deswegen naja, auch damit schlechter umgeht.
Wenn ich mal von der Seite komme und sage, das, also würde ich gar nicht mal so sehen, weil gerade was die Primera Division angeht und dieses angebliche immer häufiger Highlight-Spiele zu
stopp,
haben.
Stopp, das Ding heißt La Liga.
Entschuldigung.
Primera Division gibt es nicht mehr. Ja, wir wurden da intensiv gebrieft, deswegen
ja, alles klar, okay. Also La Liga, ja, das, aber wichtig ist, dass wir über den spanischen Fußball
sprechen. Spanische Liga, genau.
Über die spanische Liga, so.
Und Hauptsache nicht über Mainland.
Dass wir uns da verortet haben. Und da sind ja, was kommt denn da nach für Real Madrid, nach Barca und nach Atletico? Also da gibt es ab und zu mal ein paar Ausreißer, aber dass da
FC Sevilla, also der fünfmal die Europa League holt.
Ja, ich will damit nur sagen, also es ist nicht nur damit zu erklären. Ich wollte eigentlich, komisch, dass ich das jetzt mache, aber für Bayern da mal eine Lanze brechen, weil ein Ausfall von Lewandowski zu verkraften, ja, das ist total schwierig in so einer Situation. Ein Ausfall von Mats Hummels zu verkraften, ein Boateng, der nach langer Verletzung erst wieder zurückkommt und so weiter und so fort. Das sind alles Gründe dafür, warum man dann in diesem Highlight-Spiel gegen Real Madrid ganz normal vielleicht dann auch mal nicht so gut ausschaut, wie man es vielleicht aus der Liga gewohnt ist. Und wie du schon richtig sagtest, um auch mal den Bogen wieder zurück zur Bundesliga zu spannen, weil das ist ja unser eigentliches Thema hier. Das Spiel gegen Leverkusen, da waren ja Slapstick-Einlagen davor im Tor dabei. Also wenn Leverkusen das da 3-0 verliert, dann fragt hinterher keine Sau hinterher nach. Unterm Strich ist auch ein Spiel mehr oder weniger ohne Wert gewesen. Ich weiß nicht mal, ob Leverkusen so viel Selbstbewusstsein daraus ziehen kann, dass man gegen Bayern nicht verloren hat, weil man weiß ja schon, dass das sehr, sehr, sehr glücklich gewesen ist. Und wie gesagt, auch für Bayern sehe ich da jetzt, das war einfach auch nur so ein Intermezzo. Ja, man musste zwischen den beiden Realspielen mal zu Leverkusen. Da regt sich jetzt über den Punktverlust auch keiner auf, glaube ich.
Um auf dich nochmal einzugehen, Max, und da geh ich bei Lars mit, da würde ich dir auch widersprechen, weil ich glaube einfach, hätte Lewandowski gespielt, wäre das Spiel anders gelaufen.
Ja, das stimmt schon.
Mhm. Und du wärst gar nicht auf die Idee gekommen, deine These zur Diskussion zu stellen. Es ist einfach auch wieder so wie vor 2 Jahren, glaube ich, als Verletzung von Ribéry und Robben den Bayern das Weiterkommen gegen Barca gekostet hat.
Mhm. Ja.
Und so ist es jetzt im Spiel gegen Barcelona, gegen Real gewesen, dass der Ausfall von Hummels sicherlich ärgerlich war, aber trotzdem nicht den Stellenwert hatte wie der Ausfall Lewandowskis, weil ja, Boateng nicht in absoluter Spitzenform aufgrund seiner Verletzung, aber das, was Thomas Müller, und ich mag ihn eigentlich, also was heißt eigentlich, ich mag ihn, er ist ein mega unangenehmer Gegenspieler, aber er ist so ein guter Typ, aber ich glaube, er weiß auch, dass er nicht unbedingt die klassische 9 ist.
Mhm.
So, und dann spielst du halt da hinten gegen Ramos und Co. Ja, da brauchst du dann schon eher die klassische 9.
Ja, das ist definitiv auch ein richtiger und wichtiger Aspekt. Da habt ihr schon recht, dass ihr das noch ein bisschen mehr eingeordnet habt mit den Verletzungen der Bayern und gerade, dass Lewandowski nicht zu ersetzen ist. Man hat es vorher schon gewusst, jetzt hat man es auch nochmal gesehen. Ich finde, man kriegt auch einen ganz guten Eindruck davon, was auf den FC Bayern zukommt, wenn man Robben und Ribéry mal für längere Zeit ersetzen muss. Da gibt es auch, die bringen einfach etwas ins Spiel herein, was kein anderer Spieler derzeit leisten kann. Gegen Leverkusen Coman ein gutes Spiel gemacht, Costa dagegen deutlich abgefallen, aber auch ein guter Coman nicht zu vergleichen mit einem normal spielenden Ribéry oder einem Arjen Robben. Das ist vielleicht für die Liga dann auch wieder eine ganz gute Nachricht.
Und ja. Ich werfe auch gerne nochmal rein, geht der Elfmeter rein vom Vidal, dann reden wir über was ganz anderes. Weil ob dann Real dann nochmal zurückkommt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da trittst du auch als dezimierte Bayern, auch ohne Lewandowski, nochmal ganz anders auf, glaube ich. Und das sind glaube ich, auch so Punkte. Da würden wir wahrscheinlich über andere Dinge reden jetzt, als über das Spiel.
Ja, ich glaube, dass Real es zumindest schafft, das dann so zu halten, wie es, also quasi den aktuellen Stand dann hält.
Ja.
Ja, mit einem 2-0 nach Madrid fahren ist ja gut.
Nein, natürlich. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich zurückkommen im Sinne von das Ding komplett drehen. Aber wir sprechen dann einfach darüber, dass der FC Bayern sich eine vernünftige Ausgangsposition gesichert hat oder gesichert hätte natürlich. Mhm. Und dann nach Madrid fährt. Aber so ist es natürlich,
ist ja Hypotenuse jetzt auch, ne?
Ja, ein 2-0 reicht, aber gewinn halt mal 2-0.
Ja, haben wir nicht geschafft.
Was denn?
Wir hätten nur 0-0 spielen müssen.
Also an der PlayStation schaffe ich das immer, Ralf. Dieses Argument lasse ich nicht gelten.
Das ist gut. Die Frage ist auch da, was ist mit den eben angesprochenen Verletzten? Da ist für mich, ist das wirklich mitentscheidend.
Mhm. Und wir erleben gerade wieder am lebenden Objekt, wie eine Bayern-Saison anhand des Abschneidens in der Champions League eingeordnet wird. Ich erlebe das auch an mir selbst. Immer wieder interessant zu sehen, wie da auch Stimmungen kippen können. Jetzt lassen wir die Bayern das mal noch drehen. Das ist ja auch nicht im Bereich des vollkommen Undenkbaren. Es soll ja auch schon mal passiert sein. Dann kippt die Stimmung wahrscheinlich wieder in die andere Richtung. Festzuhalten ist auf jeden Fall, trotz eines 0-0 im Samstagabend-Topspiel, ist die Meisterschaft, und da atmen bestimmt alle Bayern-Fans, beruhigt auf, nicht gefährdet. 8 Punkte Vorsprung, das sollte doch reichen. 71-15 Tore. War jetzt auch nicht so
dass
ganz...
Dass du da nicht lachen musst bei der Analyse.
Das ist ein wesentlicher Teil, dass ich dabei ernst bleibe, wenn ich so eine
Pointe mache. Ja, ich verstehe. Mhm.
Ihr hättet gerne lachen dürfen, aber habt ihr auch nicht gemacht. Naja.
Ich habe doch gelacht. Ich lache die ganze Zeit.
Ja, an den falschen Stellen. Nein. Ich finde, ihr zwei, wir haben diesen 29. Bundesligaspieltag sehr, sehr ausführlich besprochen. Und ich hätte dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen, außer meinen Dank nochmal an euch beide loszuwerden. Zum einen der Allzweckwaffe bei DAZN und noch vielen anderen auf Twitter @Felgenralle Ralf Gunnisch. Vielen Dank, Ralf, dass du mal wieder mit dabei warst.
Sehr gerne.
Und außerdem schön, Lars, dass wir dich mal wieder mit dabei hatten, @Vertigo1610 auf Twitter. Und du hast es jetzt selbst schon gespoilert, du bist auch zu hören im Wölfe-Radio. Vielen Dank dir,
exactement.
Lars.
Ja, sehr gerne und gerne eher wieder, als es bisher der Fall war.
Das kriegen wir hoffentlich hin. Das ist gar nicht so schwer. Dann werde ich an dieser Stelle gerne noch zwei Podcast-Empfehlungen los, was ich in dieser Woche gehört habe und mir große Freude bereitet hat. Zum einen der Brennerpass hört nicht auf, einfach tolle Sendungen zu machen. Hört dem Brennerpass 3 Sendungen gleich innerhalb von 7 Tagen rausgehauen. Das ist fast schon Rasenfunk-Output. Und dann das Logbuch Netzpolitik ordnet das ganze Stream-On-Angebot von Telekom mit seiner netzpolitischen und netzneutralen Komponente sehr, sehr gut ein. Kann ich euch allen nur ans Herz legen. Hört da mal rein. Logbuch Netzpolitik. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dann entweder im Rasenballsport Leipzig-Tribünengespräch oder in der nächsten Woche. Da nehmen wir auch am Montag die nächste Folge auf. Und dann schauen wir doch mal, was wir dann zu besprechen haben zum 30. Spieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.